Grüß Gott zusammen.
Auf bald. Nee, zwar das Ende. Tag.
Guten Tag. Folge 26, Games and Max.
Ich bin leicht erkältet. Das wird man hören.
Jetzt haben wir es auch vom Tisch.
Seit gestern. Und davor bin ich mit Allergie beschäftigt. Seitdem davor.
Du meinst mit Heuschnupfen?
Heufieber, ja.
Heufieber, genau.
Sag mal so.
Wieso heißt das eigentlich im Englischen Hayfieber und im Deutschen Heuschnupfen? Weil Fieber ist ja nicht Schnupfen.
Das stimmt, aber dann sind die Briten falsch, weil es erinnert fast eher an Schnupfen als an Fieber.
Was?
Allergien. Also wäre es im Deutschen korrekter.
Allergie erinnert eher an Schnupfen als an Fieber. Da bin ich mal gespannt.
Weil die Nase läuft und man muss niesen. Es erinnert ja wohl eher an Schnupfen als an Fieber.
Das ist möglich,
ja. Also zumindest, wenn ich im Fieber liege, muss ich wenig niesen. Meistens.
Wenn du im Fieber liegst, musst du...
Selten
niesen. Wir fangen mal an, glaube ich.
Ja.
Mit der Entehrung.
Was? Ach so, Dishonored 360. Das spiele ich gerade. Spiele ich immer noch. Das war echt ein super Einstieg jetzt in die Folge.
Jetzt machen nicht kaputt.
Also ich spiele immer noch Dishonored. Und es ist ein sehr schönes Spiel. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin jetzt in der letzten Folge habe ich gesagt, ich bin im zweiten Level, ne? Kann sein?
Ich habe dich das letzte Mal zumindest gefragt, ob du über das erste Level hinaus bist.
Und da habe ich ja gesagt.
Ich kann
mich nicht
erinnern.
Und jetzt glaube ich, bin ich im vierten oder fünften. Ich habe echt schon wieder ewig nicht gespielt, aber es ist so ein großartiges Spiel. Und es gab einen Wendepunkt im ganzen Spiel für mich. Anfangs hatte ich das Problem, dass das Spiel nicht so richtig will, dass ich es spiele. Weil ich habe es gespielt wie ein Shooter. Also nicht, weil ich Leute getötet habe, sondern ich habe schon versucht, die Leute nicht zu töten. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal auch gesagt.
Das hast du schon erzählt.
Aber ich habe es trotzdem gespielt wie einen normalen First-Person, wie ein normales First-Person-Spiel. Bis ich angefangen habe, die Fähigkeit Blink in dem Spiel zu benutzen. Und das ist halt dieses kurz vor sich hin zeigende Hin- und Her-Beamen.
Auch das hast du schon erzählt.
Hab ich das echt schon erzählt?
Ja.
Verdammt, dann habe ich nichts Neues zu erzählen. Ich spiele es immer noch. Das ist das großartigste Spiel auf diesem Planeten. Jeder sollte es spielen, tatsächlich. Es ist wirklich sehr, sehr schön.
Wenn du damit durch bist, sollte das,
erzähl ich das
zu
gleich
meinen
noch mal.
Lebzeiten noch passieren. Würde ja. Ich es mir tatsächlich gerne mal von dir ausleihen und auch spielen.
Es hat 9 Level. Auch das habe ich, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt. Und Gott weiß, wann ich es durch habe. Aber nein, man muss es wirklich nochmal sagen. Kaufen.
Vielleicht kaufe ich es sogar, ansonsten würde ich mir es von dir ausleihen.
Und wenn man es unbedingt auf dem PC oder auf dem Mac spielen muss, ich glaube, nee, Mac geht gar nicht, aber auf dem PC, glaube ich, war das zumindest mal runtergesetzt auf Steam. Was jetzt eigentlich hinfällig ist, weil es ist nicht mehr, glaube ich. Das ist ein so schönes Spiel.
Dann war das wieder meine sehr wertvolle Information.
Ja, ich wollte den Anfang hier nicht machen.
Zum Thema Kaufen. Ich habe mir aber in der Zwischenzeit Bioshock Infinite gekauft.
Ich sehe es hier.
Es steht gerade neben dir, die Ultimate Songbird Edition. Mit einer 24,8 Zentimeter hohen Songbird-Statue, die sehr cool aussieht, finde ich persönlich.
Wie hoch ist die gleich nochmal?
24,8 Zentimeter.
Liest du das irgendwie von der Packung ab, oder?
Nein. Ja. Das ist nur das Erste, was auf der Packung draufsteht. Ja.
Mhm. Ja, ist auch eine Art und Weise, das Ding zu bewerben.
Ja.
Ja, die sieht eigentlich ganz nett aus.
Ja. Ganz nett ist natürlich jetzt nicht gerade Euphorie in Reinform. Aber ich finde wirklich diese Figur sehr hübsch. Zum Spiel ein bisschen. Ich habe es noch nicht super lange gespielt. Ich habe den Einstieg hinter mir. Ich würde mal sagen, das dürften so 2-3 Stunden gewesen sein in etwa. Ohne groß zu spoilern. Die meisten haben ja wahrscheinlich gelesen, die sich ein bisschen für das Spiel interessieren, dass man dort im Spiel von einem Mädel, Elizabeth, begleitet wird, also der Hauptcharakter. Und die trifft man eben nach diesen ungefähr 2-3 Stunden Einstiegsspielzeit. Am Anfang sogar, würde ich sagen, die erste Stunde oder sowas ist relativ gewaltfrei. Man könnte sogar sagen, ja, ganz ohne. Und dann so langsam kommt man eben in die Merkwürdigkeiten dieser Stadt rein, die sie dort im Himmel befindet. Und storymäßig will ich gar nicht so viel erzählen. Ich kann nur sagen, der Spielanstieg fühlt sich sehr gut an. Ich mag die Atmosphäre super gerne. Wer das erste Bioshock mochte, kann sich im Prinzip das im Himmel vorstellen. Also das Ganze ist viel, viel heller von dem Setting her grundsätzlich. Natürlich gibt es auch so ein bisschen diese düsteren Ecken. Die Mechanik ist wieder sehr ähnlich.
Es ist ein bisschen bunter, oder? Finde ich.
Es ist ein bisschen bunter.
Heller und bunter.
die Mechanik ist aber an sich sehr ähnlich. Man hat diese Vigors, die man aufsammeln kann, die besondere Dinge können. Krähen auf Gegner schicken oder ja, Flammengranaten werfen. Was ganz nett gemacht ist jetzt in Bioshock Infinite, alle diese Fähigkeiten kann man nicht nur direkt abfeuern, sondern man kann sie auch auf dem Boden platzieren als Falle. Mm. Das heißt, immer wenn man diese Vigorous bekommt, kann man zum Beispiel irgendwie so eine Flammenfalle oder so legen, wenn der Gegner da reinlaufen, dann macht's halt Aua.
Okay.
Das ist ganz nettes taktisches Element. Ansonsten hat halt der Hauptcharakter, wo ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, den Namen gerade vergessen habe.
Typ. Nennen wir ihn einfach Typ.
Ja. Ist aber eigentlich peinlich, dass ich gerade nicht weiß,
wie er heißt. Ich hab's umgedreht.
Guck mal auf der Rückseite, vielleicht stehen sie drauf. Jedenfalls der Typ mit der coolen Weste und der Knarre hat einen in seiner einen Hand so eine Skyhook, nennt sich das Ding. Das ist so ein Teil, mit dem er sich an diese in der Himmelsstadt dort befindlichen Schienen einkoppeln kann. Und damit kann man halt schnell reisen von Ort zu Ort. Genau. Parker DeWitt heißt er, glaube ich. Oder war Parker im Vornamen?
Ja, weiß, da steht nur Booker da.
Booker, sorry, nicht Parker. Booker. Booker DeWitt ist der Hauptcharakter. Sehr cooler Typ. So cool, dass ich den Namen vergessen hatte. Aber ist auch schon wieder jetzt ein bisschen her. Also ich glaube schon 3 Wochen, wo ich es zum letzten Mal gespielt habe. Das war so kurz nach unserer letzten Folge oder irgendwie sowas, wo ich es angefangen habe. Ich mag den Style jedenfalls super gerne. Also der Artstyle gefällt mir richtig gut. Es gibt sogar gefühlt so einige Parallelen zwischen Dishonored und Bioshock Infinite, so von wie einzelne Szenen dargestellt sind. Habe ich heute gerade im Netz irgendwo so eine nette Seite gefunden, die das mal gemacht haben, die gezeigt haben, dass die Spiele eigentlich identisch sind, weil sie so einige markante Szenen aus beiden Spielen rausgesucht haben und die anderen Szenen im jeweils anderen Spiel gegenübergelegt haben und hat man schon erkannt, dass da so rein artistisch viele Dinge sehr ähnlich arrangiert sind. Hm. Wahrscheinlich könnte man das in vielen Spielen, gerade in Shootern, irgendwie hinbringen, aber es sind schon Parallelen zu erkennen.
Ganz ehrlich, ich glaube, wenn man mal reinfühlt, atmosphärisch, ist Dishonored einfach überragend.
Das mag sein. Bioshock Infinite ist übrigens allerdings auch nicht schlecht.
Wie heißt sie hier? Elizabeth?
Elizabeth, ja.
Kann ich nicht handeln, sorry.
Wieso?
Der Kopf sieht aus wie, sie ist 14. Ihre Augen, als wäre sie gerade geboren, also völlig viel zu groß. Und die Brüste sehen aus, als wäre sie 25. Das ist, also nicht falsch verstehen. Alles sehr schick, aber es funktioniert irgendwie nicht.
Ich finde diesen Charakter durchaus sehr attraktiv.
Durchaus, aber...
Es war Absicht.
Das ist schon fast, illegal. Ja. In USA 100%ig, in Deutschland kenne ich mich nicht so aus.
Mal gucken, wie sich das im Spiel weiterentwickelt. Aber ich habe mich tatsächlich bei Elizabeth auch immer gefragt, ist sie eigentlich ja noch ein Mädel oder soll sie schon eine junge Frau darstellen? Das ist genauso zwischendrin. Also die Argumente, die du jetzt bringst, kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, es ist auch bewusst so designed,
oh ja, das definitiv,
dass sie so zwischendrin liegt irgendwo. Nur jedenfalls, ich kann sonst noch nicht so wahnsinnig viel zum Spiel sagen. Von der Mechanik her gefällt es mir echt gut. Von der Atmosphäre her ist es unfassbar großartig. Also wirklich
aber,
sehr cool. Ich möchte es nicht mit Dishonored vergleichen, weil ich es noch gar nicht gespielt habe.
Sehr gut.
Angucken, würde ich sagen. Ich war ja überhaupt kein Fan von Bioshock 2, nachdem das erste so großartig war.
Niemand, oder?
Ich weiß auch nicht. Also gefühlt ja, war das zweite völlig überflüssig. Das hier ist jetzt wieder Back to the Roots, aber in einem anderen Setting. Sehr cool.
Ich freue mich auch ein bisschen drauf. Aber ich muss ja erst
mal... Es ist schon draußen.
Ja, aber ich hab's ja noch nicht.
Ja, du,
ich freue mich auch immer noch auf Tomb Raider.
Genau. Das kriegst du bald dann mal ausgeliehen, wenn Ecki damit durch ist.
Ja, dann muss ich wieder Dishonored pausieren. Oder ich muss mal irgendwie so eine Woche Urlaub nehmen und dann mal einfach...
Das kannst du natürlich machen, ja. Hm. Ja, ein weiteres Spiel. Und ich muss sagen, ich glaube, das erste Spiel aus unserem unmittelbaren Freundeskreis, also von jemandem in unserem Freundeskreis betreut, was jetzt mal veröffentlicht worden ist.
Ah ja.
Also so richtig, also nicht nur so mal irgendwie, keine Ahnung, da ein Pixel geschoben in dem Spiel, sondern tatsächlich Producer gewesen dafür, die liebe Cat. Sacred Citadel, Download Game für 360.
Ich glaube alle.
Und PS3,
glaube ich auch.
Ja.
Und
gab's sogar PC,
glaube ich.
Ja. Jedenfalls
Steam.
Ich habe es auf 360 gespielt.
Ich auch.
Du, glaube ich, auch. Freundlicherweise haben wir da eine, sag mal, kostengünstigere Variante gefunden, an dieses Spielmaterial zu kommen.
Oder wie ich letztens in einem YouTube-Video gehört habe von einem Deutschen aufgenommen, via sogenannte Case. wie er es aussprach.
Ach, Case statt ne?
Key. Hm.
Ich verstehe.
Sehr witzig. Wir machen uns ja regelmäßig über Leute, die nicht pronunzieren können, lustig.
Ja. Und der hatte also.
Wozu ich zweifelslos auch gehöre.
Der hatte also Case dafür bekommen.
Und der hatte Case, genau.
Wir jedenfalls auch. Mhm. 25-stellige alphanumerische Case. 2 Stück sogar pro Nase, weil wir nämlich noch den DLC dazu bekommen haben, den ich eigentlich noch nicht gespielt habe.
Ich weiß gar nicht, weil ich den im Spiel sehe. Ist das einfach nur eine neue Kampagne oder was?
Ich glaube ja. Okay. Bin ich ganz sicher.
Oder
ich
glaube, Modus. Es klingt fast
neue,
wie Modus.
Neue Kampagne. Ich weiß es nicht ganz
Jungle
genau.
Hunt.
Mal ein bisschen zu dem Spiel an sich. Das ist ein, ich würde sagen, 2D-Side-Scroller. Es ist nicht so ganz 2D, es ist eher so 2,5D, weil man auch noch in die Tiefe ein bisschen gehen kann.
Aber Spiel. Es ist gut gehandelt, fand ich. Am Anfang dachte ich mir, oh je, was kommt jetzt?
Ja.
Weil es sind so, ich würde sagen, so 3 oder 4
ja, Ebenen. Ja, so, sind so grob, die sind zwar stufenlos, aber ich würde sagen, es sind so grob 3 Tiefenebenen. Ja, dann sieht es ganz gut, es gibt irgendwann mal ein Level, wo man solchen Fässern oder zu Wagen ausweichen muss, die auf so Schienen reingefahren kommen, von rechts und von links. Und da muss man immer, das sind glaube ich nur 2 an der Stelle, aber es ist insgesamt sind so grob 3, die man sagen kann, auf denen man sich sinnvoll bewegen kann.
Aber man lockt nicht, das ist das Gute. Ich dachte nämlich am Anfang, oh Gott, jetzt muss ich mit so ganz und dann stoppt der immer, aber es ist sehr, sehr flüssig gemacht. Also du kannst auch schräg laufen, geht schon.
Das meinte ich ja mit stufenlos. Ich glaube, es ist de facto stufenlos, aber es fühlt sich so an, als wären es irgendwie, weil die Gegner auf den bestimmten Ebenen kommen, dass es irgendwie so 3 Kampfebenen letztendlich sein könnten. Ansonsten Side-Scroller, es geht um Gegenstände looten, also Monster umhauen, Gegenstände looten. Das Spiel ist aus meiner Sicht ziemlich schwer.
Ja.
Also ich finde es nicht gerade so ein, ach ja, hauen wir drauf und es gibt alles Ding. Nee, es ist extrem herausfordernd an einigen Stellen. Mhm. Du kannst auch Schwierigkeitsgrad, glaube ich, nicht einstellen, wenn ich mich richtig erinnere.
Nee, ich mich jetzt nicht erinnern wollen.
Ich meine nicht. Zu den normalen Gegnern kriegt man halt Bossgegner irgendwie dazu. Ich würde mal grob sagen, das Ganze ist alles so ein bisschen im Fantasy-Setting halt angesiedelt. So, wer die Sacred IP kennt, weiß so ungefähr, was da in der Sacred IP so abgeht. Fantasy plus X, sag ich jetzt mal. Ein bisschen abgefahrene Sachen auch dabei. Und die Bossgegner haben dann immer so bestimmte Sonderfähigkeiten, die halt eben auslösen, sind meistens relativ übel klein zu kriegen. Aber wenn man dann so ein bisschen Taktik raus hat, geht's ganz gut.
Zumindest bei einem Bossgegner war mir aber so, als gäbe es da tatsächlich noch viel mehr Ebenen. Also da würde ich jetzt gerade spontan sagen, gab es mehr als 4.
Ja, ich glaube, ich hatte
da in so einer Höhle oder was das war?
Wie viel hatte ich? Wie viele Bossgegner? Ich glaube so 6 oder so.
Das naja, du bist weiter. Ich bin dann an einem habe ich verzweifelt und dachte mir nur so, ey, 10-mal wiederhole ich das nicht.
Was hast du gespielt für eine Klasse?
Ja, wie immer. Aufs Maul hauen.
Krieger? Also es gibt, wie man jetzt an der Frage erkennt, es gibt Klassen in dem Spiel. Ich habe Schamane gespielt, weil ich in World of Warcraft ewig Schamane gespielt habe und fand diese Kombination aus Nahkampf und Zauberschaden ganz cool. Funktioniert auch ganz gut, gerade bei den Bossgegnern ist es sehr praktisch irgendwie, dass du aus der Ferne da nochmal irgendwie draufcasten kannst. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß, ob der Krieger auch irgend sowas hat, so eine Wurfwaffe oder irgendwas noch. Oder so ein Fernangriff.
Nee, zumindest habe ich sie nicht benutzt.
Ja, wahrscheinlich hält er dann dafür mehr aus, weil der Schaman ist jetzt nicht gerade irgendwie mit sonderlich viel Lebensenergie ausgestattet am Anfang. Nun jedenfalls kann man jetzt, ich spreche mal für den Schamanen, kann man halt eben mit Nahkampf und Fernkampf was machen, kriegt natürlich dann da ständig bessere Waffen, kann sich auch, das ist so eine Parallelebene, man kann sich bevor man ein Level startet, das ist alles hier in einzelne Levels gegliedert, kann man auch in so eine Stadt reingehen. In der Stadt hat man einen Händler, da kann man Waffen kaufen, da kann man Getränke kaufen, Rüstungen kaufen und ähnliches. Kaufen kann man das von dem Gold, was die Gegner fallen lassen in der Spielwelt, also in den einzelnen Levels. Und man muss aber schon ganz gut zusammensparen, bevor man sich da irgendwas leisten kann. Ansonsten droppen aber auch die Sachen in der Spielwelt. Die sind nicht immer besser, aber es gibt natürlich schon ganz krasse Sachen dabei. Bei den Bossgegnern vor allen Dingen gibt es dann hinterher meistens irgendeine sehr coole Belohnung. Durch die Dinge wird man natürlich besser. Mehr Schaden, mehr Aushalten und ähnliches. Man hat zudem noch so, das habe ich zumindest beim Schamanen, gibt's beim Krieger wahrscheinlich auch so Power-Angriffe. Das lädt sich halt eben auf. Bei mir ist es Mana, ich glaube, es ist ein gelber Trank oder ein blauer Trank, irgendwie sowas, was ich verwenden kann.
Ja, es gab rot, blau und gelb.
Genau, rot, blau, gelb, also rot Lebensenergie, blau Mana und gelb weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Gelb war diese Power-Geschichte, oder? Wir geben uns jetzt gerade auf dünnes Eis.
Ja, tatsächlich, es ist halt
ich kann es auch im Detail auch nicht so sagen.
Nicht so groß drüber nachdenken Spiel, fand ich.
Ja, ist es auch, ich glaube, also die Steuerung von dem Spiel ist relativ eingängig, das ist nicht das große Thema. das arbeitet mit Kombos. Die sind, finde ich, nicht alle besonders großartig gemacht von der Steuerung. Es gibt einige, die sehr intuitiv sind. Vor einem Gegner aber zu stehen in einem Side-Scroller, wo man quasi immer nach links oder rechts drücken muss, um auf den Gegner zuzugehen und zu schlagen und dann eine Kombo zu machen, bei der man nach oben drücken muss schnell und da halt dann die Tasten dazu, das fand ich sehr blöd.
Ja, also, das fand ich auch. Also aufgrund der Ebenen halt.
Genau, das ist so ein Uppercut irgendwie, den man da machen kann und das ist eigentlich ganz cool, wenn man es mal schafft, den Gegner damit in die Luft zu befördern und dann zu springen und in der Luft weiter zu beackern, dann bleibt der quasi ewig in der Luft und hat keine Chance mehr irgendwie was zu machen, wenn man schnell genug ist und kriegt die halt damit sehr schnell klein, die Gegner. Von der Steuerung ist das allerdings eine Katastrophe, also das fühlt sich nicht gut an. Da das hätte
Problem
man
hatte ich beim
das Spiel ohne Ebenen machen müssen oder generell irgendwie den Uppercut anders lösen müssen. So ist es.
Hättest du irgendwas mit Triggern machen können?
Ich
die werden gar nicht benutzt, oder? Zumindest war ich zumindest an keiner Stelle, an der ich die hätte nutzen können.
Ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr.
Aber also es gibt da diese Höhle, ich glaube das zweite Level oder sowas. Und am Ende musst du auf einer etwas größeren Fläche halt den, weiß ich nicht, Höhlentroll oder irgend so ein Blödsinn töten. Und mein Trick bestand darin, nachdem er mich beim ersten Mal getötet hatte, glaube ich, beim zweiten Mal auch, war, dass ich ihn durch Zufall nach oben links oder oben rechts, ich glaube oben links, auf der Fläche gezwungen oder hingekämpft habe und an der Stelle konnte ich einfach nur den Stick nach oben halten und ständig diesen Uppercut machen.
Ja.
Weil er konnte halt nicht weiter nach oben links laufen, mein Charakter. Und da hatte ich ihn, glaube ich, auf diese Weise habe ich ihn besiegt, weil der haute extrem gut rein.
Ja, da gab es einige, die ganz böse zu
haben. In der freien, also wenn ich nicht nach oben links, also wenn ich nicht nach oben links gegangen bin, habe ich den nie auf die Reihe bekommen.
Ja.
Weil du, also meistens habe ich den dann hinbekommen, wenn ich eigentlich schon ein Stückchen weiter zu weit war, auf einer tieferen Ebene war und dadurch nicht mehr
getroffen
war.
Genau, dann hat es nichts mehr gebracht. Die Moves an sich schaltet man so nach und nach frei. Also mit jedem Level, was man aufsteigt, hat natürlich Erfahrungspunkte, die man sammelt. Irgendwie mit dem Level, was man aufsteigt, bekommt man halt irgendwie auch mal wieder neue Sachen freigeschaltet, neue Fähigkeiten. Das ist jetzt alles nicht super fancy, dass irgendwie so dreimal nach unten drücken, viermal nach rechts und dann XY A oder so drücken, sondern es ist halt schon irgendwie so meistens eine Kombination aus zwei, drei Tasten mit einer Richtung vom Stick und so. Fühlt sich insgesamt okay an, wie gesagt, bis auf Ausnahmen wie diesen Uppercut. Ich habe, glaube ich, es gibt ja irgendwie verschiedene Akte oder so in dem Spiel. Ich habe den ersten komplett durch.
Fünf oder so,
kann ich glaube fünf. Ja, den ersten habe ich komplett durch und mit zweiten bin ich am Anfang oder so in der Art.
Ja,
es ist durchaus ein sehr nettes Spiel.
Ja.
Ich kann sagen, es macht Spaß. Ich glaube, es wird jetzt keine Perle der Spieleindustrie in 10 Jahren sein, aber es ist sehr, sehr gut handwerklich gemacht. Das Ding ist es unterhält und das ist erstmal das Wichtige dabei. Ich mag auch den Stil von der Grafik ganz gerne.
Ich wollte gerade sagen, also es sieht eigentlich ziemlich schick aus. Ich finde ein bisschen zu kontrastreich, aber es ist ansonsten, hat es einen schicken Cartoon-Look und ist relativ auch relativ bunt.
Ja.
Sieht ganz schick aus.
Ich gucke mir vielleicht nochmal andere Klassen an. Schamane war jetzt so das, was mir irgendwie am nächsten gelegen hat am Anfang. Was mir aufgefallen ist, was ich witzig fand, auch wenn ein bisschen unpassend, aber cool, ist die Musik
im Menü. Ich wollte es gerade
erwähnen. Ja. Die ist halt eine Western-Musik, gefühlt so ein bisschen.
Ja.
Und passt aus meiner Sicht nicht zu dem Spiel.
Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, dass zumindest waren die Videos so, und ich meine auch irgendwann im Spiel ist es ab und zu so, haben die so eine Art sehr moderne Elektromusik reingepackt. Oder wie heißt es? Dubstep.
Ja.
Heißt es so, ja. Zumindest in den Trailern. Und das passte irgendwie total witzig. Weil dann haben die so sehr coole Kraftausdrücke in den Videos benutzt. Und sehr schnelle Schnitte. Das hatte ich irgendwie das Gefühl mit so einem mittelalterlichen Haut drauf. Und Magie, Zaubersprüchen, die Kombo fand ich irgendwie ganz nett.
Ja, mir ist halt wie gesagt nur im Menü aufgefallen. Da finde ich halt, ist es so eine wie wenn du durch so eine Westernstadt reitest, irgendwie so ein bisschen so eine etwas schnellere Melodie dort. Und ich finde, die hat irgendwie nicht so richtig gepasst, auch wenn ich das Stück cool finde.
Ja, das Menü kann ich mir nicht
erinnern. Ansonsten, was kostet das Ding eigentlich, wenn wir es nicht
besessen? Gute Frage. 1200 oder so?
Ich glaube auch. Ich glaube 1200 Microsoft Points. So 15 Euro dann ungefähr in dem Dreh. Oder wie viel ist das dann? Sind es nicht sogar?
Ja, ich glaube schon.
Oder? So in dem Dreh ungefähr. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen.
Ja.
Das
also gerade wenn man Sidescroller Combo herausfordernde Combo Mach-Spiele mag, sollte man das definitiv mal anschauen.
Am ehesten hat es mich erinnert an ein uraltes Spiel, Golden Dragon.
Nee, Golden Axe.
War das Golden Axe? Nee, ich dachte, das war Double Dragon gewesen. Das war doch auch eins, wo man so ein bisschen vor und zurück gehen konnte in der Tiefe und halt prügeln konnte. Golden Axe wäre auch okay. Also auf jeden Fall diese Art von Spielen, die trifft's am ehesten. Da kommen halt irgendwie Gegner an, man läuft so ein bisschen vor und zurück in einer so Pseudo 2D, 3D-Ebene, aber man kann halt nur links und rechts und halt so ein bisschen hoch und runter.
Jetzt, wo ich sage, eigentlich trifft's schon ziemlich Golden Axe.
Ja. Vom Setting noch ein bisschen mehr als Double Dragon,
ja.
Ja, also, mal angucken. Das nächste Thema ist deins.
Neptune Sprite 2 Triton.
Ich kenne nicht mal Neptune Sprite 1. Das klingt irgendwie für mich nach einer U-Boot-Simulation oder sowas.
Tatsächlich überhaupt nicht. Ich habe es gerade mal offen. Ist ein Browserspiel und ist verfügbar unter triton.ironhelmet.com.
Ach, ich erzähle ja Quatsch. Natürlich kenne ich das Ding. Da habe ich mal eine Runde mitgespielt. Ich hatte nur den Namen jetzt vergessen gehabt. Das erste habe ich mal gespielt.
Leider auch nur eine Runde mitgemacht. Weil das Spiel, so simpel es optisch und auch gameplay-technisch eigentlich ist, das macht's alles wett, indem es einfach nichts tutorial-technisch erklärt. Und die UI ist auch schrecklich. Worum es geht, man könnte sich vorstellen, Master of Orion kombiniert mit irgendeinem Echtzeitstrategiespiel.
Also kombiniert mit Microsoft Excel. Nein, das nicht. Visio. Nein, ich will es jetzt gar nicht runter.
Also man sieht im Prinzip nur so einen mehr oder weniger hübschen Weltraum 2D von oben. Ja, von oben ist eigentlich relativ. Also man sieht halt einfach irgendwie ins Nichts und darauf planar sind halt Planeten verteilt. Und man startet. Oh, ich sehe gerade, es gibt ein Tutorial-Video und das hätte man sich vielleicht mal angucken können.
Naja. Ja, vor einiger Zeit, als kurzer Einschub, Galcon Fusion vorgestellt.
Ja, so sieht's aus.
Das ist, wurde so Schiffe von Planeten so ein bisschen in Geometrie-Optik
schickst. So ähnlich ist es auch von der Mechanik her. Es ist ein bisschen komplexer. Also in Galcon Fusion schickst du tatsächlich nur Raumschiffe von Planet A zu Planet B und so weiter und so fort und musst, ich weiß nicht, gab es Galcon Fusion mehr als einen Gegner pro Level? Weiß ich gar nicht, kann mich gar nicht erinnern.
Ich glaube, es gab einen Multiplayer, aber ich habe das nie gespielt.
Nee, ich auch nicht. Und das Witzige ist, auf jeden Fall an diesem Spiel ist, es geht gar nicht gegen KI, sondern es gibt nur menschliche Spieler. Das ist ein Free-to-Play-Spiel. Wenn man allerdings, ich glaube, einmalig Member wird, gegen Geld, hat man die Möglichkeit, selbst Spiele aufzumachen. Denn es ist zwar wie diese Browser-Strategiespiele, die man halt überall sieht und kennt, ist es zwar ein Multiplayer-Spiel, aber es ist auf maximal 8 Leute limitiert, also jede Session. Und du kannst mit einem Account auch mehrere Spiele gleichzeitig laufen lassen, in denen du hin und her switcht, weil es ist tatsächlich, man kann es zwar einstellen, aber ein eher sehr langsames Spiel. Ich glaube, man bekommt einmal am Tag, immer zur gleichen Zeit, also stündlich betrachtet, bekommt man Rohstoffe oder Geld vielmehr und kann dann Planeten ausbauen in einen von drei Kategorien, irgendwie Produktion, Forschung und Ökonomie. Also das, wenn man Ökonomie ausbaut, würde man quasi beim nächsten Tick am nächsten Tag wieder mehr Geld bekommen. Und muss im Prinzip gegen diese 8 Spieler bestehen. Und es das Spiel des Ziels ist, die Mehrheit an Planeten zu besitzen. Also es gibt eine feste Anzahl von Planeten. Und jeder Spieler startet mit einer Handvoll, irgendwie 5 oder 6. Und dann geht's einfach los. Und das Witzige ist, was es an Gameplay tatsächlich nicht an Tiefe hat, also es ist kein, wir kommen später noch drauf, aber es ist kein Civilization, ja. Aber das ist eigentlich auch das Schöne. Es ist sehr, sehr relativ simpel, aber es zwingt einem förmlich dazu, mit den anderen 7 Spielern zu kommunizieren. Also ich glaube, meine Session hatte angefangen, ich glaube, die war 2 Minuten alt und ich hatte schon die ersten Chat-Messages mit anderen Spielern um mich herum ausgetauscht, im Sinne von, hey, du bist da und da, der und der hat ja keine Feinde außer dir, weil er ist an der Ecke irgendwie und so weiter und so fort, lass uns doch mal so und so machen, ich erforsche dies, du machst das, dann können wir das austauschen, ich empfehle, wir gehen in die und die Richtung und machen dann so und so zusammen. Und das Witzige ist aber, es kann nur einer gewinnen, das heißt, früher oder später brichst du auch mit dem. Und das ist sehr, sehr witzig. Ich habe meine erste Session komplett verloren, Ich glaube, so geht's, wenn man das zum ersten Mal spielt. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, eine weitere zu spielen, aber habe ich definitiv vor. Es ist echt, echt sehr, sehr witzig. Wenn Leute Master of Orion kennen, das nur deutlich simpler, ohne den wirklich komplexen Ausbau der Planeten, im Browser.
Ich habe mich gerade mal angemeldet, die haben ein Login per Google Plus.
Genau, also, großartig. Na, nicht Google Plus.
Doch, ich habe mich gerade angemeldet per Google Plus.
Na, dann ist das vielleicht zusätzlich. Es geht generell mit Google Account.
Ja, das steht aber, also es ist ein Google Account, klar, aber da steht oben dabei Login with Google Plus.
Ah ja, okay, ne, ich habe das bei mir deaktiviert. Oder hatte ich es dir? Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du brauchst tatsächlich, du kannst keine Accounts erstellen, glaube ich. Ja. Die haben tatsächlich das ganze Backend-seitige mit Passworten und Account-Sachen einfach übernehmen sie von Google oder nutzen sie Google dafür. Und für die Alu-Köpfe unter uns, Alu-Helme, glaube ich, sagt man, ne?
Ja.
Sie schreiben, dass sie das tatsächlich nur zum Einloggen benutzen. Also sie spionieren nichts aus oder E-Mails oder sowas. Keine Angst.
Wobei, das ist natürlich immer großartig, wenn auf den Seiten steht, ja, wir speichern nichts. Wir brauchen es nur einmal.
Ja, ne, sie brauchen halt einfach nur einen eindeutigen Identifier, wer du bist.
Das ist doch völlig okay. Mir geht's darum, warum schreiben die auf die Seiten diese Nachrichten hin? Beruhigen die irgendwen? Also ich meine, mir selbst ist es im Normalfall eh egal, weil ich eben kein Aluhelm bin. Aber die Aluhelme sind, die lassen sich da auch nicht davon abhalten, dass da irgendwo in ihrer Paranoia davon, dass da steht, ja, sorry, wir speichern das nicht und wir brauchen das nur mal kurz.
Stimmt schon. Aber ich glaube, es ist ein Entwickler, glaube ich, der macht das so nebenher. Ist ganz witzig, kann man sich mal angucken. Also ja. Ich habe wirklich tatsächlich in der ersten Runde echt abgekackt, weil ich total in der Mitte war. Und nach anfänglichem auf Platz 1 Geseier hat sich das relativ schnell umgedreht.
Jay heißt der übrigens, der Entwickler.
Steht auf der Jay? Website. Ja, Jay, okay.
Okay. Gut, du wolltest auch über Civilization reden, das hattest du eben schon mal kurz angeteasert.
Ja, und zwar, wir kommen ja später dazu. Ich habe ein neues MacBook und das ist so dünn und vor allem schnell, dass ich mir mal wieder zwei Mac-Spiele angeguckt habe, die ich mir mal vor 1000 Jahren gekauft habe. Und eins davon ist eben Civilization 5. Das ist so schön. Dieses typische, nur noch eine Runde, ja, habe ich meiner Freundin auch den einen Abend gesagt. Und dann, weil ich sagte, ich wollte noch was arbeiten, da kam ich nicht mehr zu. Dann war es irgendwie um 11 oder 12. Und dann dachte ich mir, noch eine Runde. Und dann war es, glaube ich, um 1 und dann bin ich auch ins Bett. Aber es ist wie immer, jeder kennt es, man braucht eigentlich nicht viel sagen. Ich wollte nur mal sagen, dass ich cool bin jetzt wieder, dass ich Civilization 5 spiele und es ist großartig. Ich habe irgendwie alle DLCs, ich hatte mir das mal gekauft, als es günstiger war. Ich glaube, Complete Edition oder Game of the Year Edition, weiß nicht, irgend sowas. Ist ja schon da sind alle draußen. DLCs, ja, ist schon alt. Es sind alle DLCs jetzt dabei und Gott weiß, welche genau, aber ich habe überall ein Häkchen an und das Spiel ist großartig. Jetzt mit Religionen und sowas alles dabei. Du kannst deine eigene Religion gründen mit Eigenschaften, primären und sekundären und kannst sie dann vertreiben. Da bin ich noch nicht richtig dahinter gestoßen, wie ich das mache, weil selbst meine eigenen Städte haben noch nicht alle meine eigene Religion angenommen und ich bin mir noch nicht so richtig sicher, wie ich das verbreiten kann.
Du hast deine eigene Religion gegründet.
Ja, ja.
Du von allen.
Ja, ja. Aber auch nur, weil ich habe...
Falkismus?
Nee, meines Erachtens kannst du sie umbenennen? Naja, er schlägt halt die echten Religionen, wie sie wirklich sind, mit dem eigenen, mit den richtigen Symbolen, sind halt so Ausgangsdinge. Und abhängig davon, wann du deine Religion gründest, kann es natürlich schon sein, dass andere Zivilisationen auch eine gegründet haben, sind halt weniger verfügbar. Ich glaube, das Logo kannst du nicht aussuchen, also da musst du wirklich ein echtes nehmen. Aber ich glaube, du kannst den Namen ändern. Aber da hatte ich auch keinen Bock zu. Aber du kannst die Eigenschaften auswählen. Mhm. Du hast am Anfang eine primäre, die Vorteile für dich bringen, wenn deine Städte Religion annehmen, dann kannst du dir eine sekundäre auswählen. Das sind die Vorteile, die ein Gegner hat, wenn er deine Religion annimmt. Und im späteren Spielverlauf kannst du nochmal irgendwie Eigenschaften auswählen, wenn du die Religion nochmal ausbaust. Das ist einfach großartig, das Spiel. Es ist wirklich ein Zeitfresser, kann man es nicht nennen, weil es ist tatsächlich sinnvolle Zeitverbringung, finde ich. Ist das überhaupt ein Wort? Zeitverbringung?
Jetzt ist es ein
Zeitverbrenger, nennen wir das einfach mal. Ich kann jedem nur empfehlen, dieses Spiel nochmal zu spielen.
Sehr gut.
Es ist so schön.
Dann darfst du gleich weitererzählen.
Nee.
Doch.
Was kommt jetzt?
Das nächste Thema ist auch deins.
Ei. gar nicht mehr zu sagen. Weil ich hab's nicht auf, warte mal, ich habe immer noch Neptun's
Creature Prime Box.
Creature Box. Ah ja, und zwar hatte ich eigentlich nur erwähnt, weil es ist ja eigentlich, betrifft ja nur mich, aber darum geht's dann im Podcast. Creature Box ist...
En contraire, mein Freund.
Hier, kein Französisch. Oder war das Mittelukraine? Nee, ich weiß
nicht. Sprech er weiter.
Kickstarter kennt ja jeder. Und die Creature Box, ein Artbook, ist das erste größere physische Ding, was ich aus einem Kickstarter-Projekt bekommen habe. Es war unheimlich teuer. Ich bin auch nachts, um das zu backen, aufgestanden, hab mir extra einen Wecker gestellt. Ist ein wunderschönes Artbook von zwei Concept Artists, die unter anderem die Spiele gemacht haben, deren Name mir jetzt nicht einfällt, weil ich es eigentlich gar nicht sagen wollte. Diese Jump'n'Run-Spiele auf der PS3.
Na, warte mal, hilft uns mal. Natürlich jetzt viel.
Ja, muss ich mal nachgucken.
Aber wie du ja weißt, wer gackert, muss legen.
Jetzt ja,
musst du es natürlich schon raussuchen.
Yeah, Creature Box.
Wenn du darüber redest. Aber es ist ja im Prinzip auch ein schönes Follow-up. Du hast ja mal vor gefühlt 20 Folgen irgendwann über die Creature Box geredet und wie du eben nachts aufgestanden bist, um noch zu backen, weil dann wieder limitierte Slots frei wurden und so.
Genau, genau.
Und deswegen kannst du ja jetzt
und, froh sein, dass um das mal nochmal hochzubringen. Ich bin da zwar nachts aufgestanden, weil da ein Slot hätte frei werden sollen, ist er aber nicht, weil an dem Tag, wahrscheinlich durch das Projekt oder sowas, war Kickstarter down. Ganz schlimm. Hier, Creature Box ist gemacht von Dave Guertin und Greg Baldwin. Und jetzt klicke ich hier mal auf History. Ich hoffe, dass da Ratchet & Clank meine ich genau. Die waren Concept Artists für Insomniac Games. Und wer Ratchet & Clank kennt, der wird sofort die Arbeiten und den Stil der beiden, die haben, finde ich, einen sehr, sehr eigenen, sehr, sehr coolen Stil. Wir verlinken mal die Webseite creaturebox.com in unseren Shownotes. Wird sofort den Stil der Leute, der zwei und auch des Spiels wiedererkennen. Es ist großartig. Also wer irgendwie ein Auge für Cartoons oder für Concept Art generell hat, behaupte ich einfach mal, wird dieses Buch lieben. Und ich erwähne es jetzt tatsächlich nicht nur, um zu sagen, dass ich es habe, sondern man kann es auch im Shop kaufen. Das wusste ich gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich dachte, die wären limitiert. Aber man kann sie im Shop tatsächlich kaufen, mehrere Versionen.
So ein Scheiß. Jetzt hast du so viel Geld bezahlt und kannst trotzdem noch kaufen.
Nö. Ich habe ja noch ein bisschen was zusätzlich bekommen, was man nur über das Kickstarter-Ding bekommen hat. Also zwei zusätzliche Prints oder drei sogar. Das Buch ist handnotiert. Also Hand, wie sagt man, signiert. Obwohl, scheiße, steht da auch.
Die Special Edition $75. Deluxe Edition 150 ist sold out. Also man kriegt nur noch die Special Edition. Ich mag dieses Cover so gerne von dieser Special Edition. Dieses Felsengesicht mit diesen glühenden Augen. Das finde ich großartig.
Und ich muss mal sagen, die Jungs haben echt viel Gehirnschmalz in die Verpackung ihres Buches.
Ja, habe ich gesehen.
Fotos davon. Gepackt. Das Buch kam im Gegensatz zu anderen Büchern, die ich auch witzigerweise über Kickstarter bekommen habe, ohne eine einzige Macke an. Das war echt super. Kann ich empfehlen, dieses Buch. Ist sehr, sehr schön.
Ja, wo wir gerade bei Kickstarter sind, ein anderes Projekt, was ich gebackt habe vor einer ganzen Zeit und was jetzt auch final gefundet wurde, ist Battleworlds Conners.
Habe ich auch gebackt.
Strategie, rundenbasiert, à la damals hier so Battle Isle, würde ich mal sagen, auf, und das ist für mich die Krönung, dank Stretch Goal Nummer 2,
ja,
dem iPad.
Ja.
Also es gibt's natürlich für den PC, es gibt's für einen Mac.
Ich glaube sogar Linux, ne, oder?
Ich glaube sogar Linux und Browser.
Echt?
Ja. Und das Coole ist, sie haben gesagt, naja, wenn sie Stretch Goal 2 erreichen, das waren glaube ich $250,000, dann kommt's auch aufs iPad. Und darauf habe ich ja spekuliert, deswegen auch ein bisschen Werbung gemacht gehabt die ganze Zeit auf Facebook und Ähnlichem. Und freut mich echt, dass das jetzt hingehauen hat, dass ja das Ding gemacht wird fürs iPad. Das finde ich echt gut.
Also da freue ich mich tatsächlich auch wie Bolle drauf, endlich mal wieder ein optisch zeitgemäßes Battle Isle zu spielen. Und sorry, das muss ich das Spiel einfach gefallen lassen, weil das ist für mich ist das Battle Isle.
Ja.
Und tatsächlich, ich habe zwar nur noch ein iPad 1, deshalb werde ich es wahrscheinlich nicht auf dem iPad spielen. Aber in der Mittagspause vielleicht das ein oder andere Hühnchen im Browser oder auf dem Mac. Also, um jetzt mal die Plattform zu nennen.
Ja,
natürlich ist mein Browser auch auf dem Mac. Aber
vielleicht hast du ja irgendwann auch wieder ein iPad oder so, und dann bietet es sich an. Ansonsten, ja, tatsächlich, wenn du hast ja jetzt das neue MacBook, da lässt sich es auch
und, auf jeden Fall. Weiß man, ob der synkt? Also ob ich im Browser...
Ja, überall wohl der gleiche Spielstand. Geil. Das ist wohl überall tatsächlich das gleiche Spiel. Das wäre
schon sehr cool. Das ist der Hammer. Das muss ich sagen, finde ich gerade echt cool. Wenn ich irgendwo bin, kann ich im Browser spielen, und wenn ich zu Hause einen richtigen Rechner habe, das finde ich echt cool. Das finde ich schön.
Ja, also auf jeden Fall freue ich mich darauf. Ich glaube, der Release ist geplant für nächstes Jahr. Müsste ich jetzt gerade mal sogar schauen. Wir haben es ja verlinkt.
Ich habe es nicht mehr im Kopf.
Battleworlds.com, ich weiß gar nicht mehr genau. Es stand auf Kickstarter. Auf der Battleworlds-Seite verlinkt. Auf der Kickstarter-Seite stand ein bisschen mehr dazu. Da stand irgendwas so von wegen, ich glaube, Ende des Jahres in der Alpha oder so und dann nächstes Jahr in der Beta.
Was ich immer nur wieder faszinierend finde, ist, wie hässlich manche Webseiten sein können. Wirklich. Also es ist ja schön, dass sie das Geld und die Zeit in ihr Spiel investieren. Die ist
tatsächlich nicht schön.
Und es gibt noch tausend andere solche Webseiten. Es ist echt fürchterlich. Aber auf der anderen Seite, man soll sich nie aufregen, wenn sie
Zeit in das Spiel investieren. Dezember 2013 steht da als Estimated Delivery. Also kannst du davon ausgehen, dass nächstes Jahr, Mitte nächsten Jahres ungefähr stimmt. Ja, man sollte jetzt nicht überambitioniert sein. Nee, sehr cool.
Aber wie viel haben sie jetzt eigentlich eingenommen? Ah, da steht's, 260.000.
Genau.
Obwohl, 260.000, das ist rein über Kickstarter, ne?
Genau,
das ist immer blöd, weil die haben ja auch noch PayPal, glaube ich.
Ich weiß nicht ganz genau, wie sie es gemacht haben. Also $120.000 war ihr Pledge Goal auf Kickstarter und 260.000 haben sie bekommen. Ich finde das sehr, sehr optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also davon alleine, die müssen noch woanders Geld hergekriegt haben, weil von $260.000 machst du kein Spiel, was Cross-Plattform ist mit der Qualität, bis Dezember sozusagen. Also ich glaube, die brauchten einfach noch ein bisschen Finanzierung für das eine oder andere. Aber für die Gesamtsumme ist das aus meiner Sicht zu wenig.
Ja, aber hatten die nicht schon eigentlich viel fertig?
Ja, die, als sie gestartet sind, waren sie ja schon relativ weit. Also entweder haben sie es selber gestemmt oder haben halt irgendwie von anderen Investoren was bekommen gehabt. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir da irgendwie ich weiß gar nicht mehr, was da irgendwie so eine größere Version bestellt, irgendwie auch mit physischem Zeug dabei. Ich glaube irgendwie die Battle Kit Major Edition oder irgend sowas für $60.
Ich weiß gar nicht mehr, welche ich habe. Warte mal.
Also,
der zeigt das doch auf der Webseite an, ne?
Der zeigt das auf der Webseite an. Ja, ich habe, was habe ich denn hier?
Ah, ich bin El Cheapo. Ich habe das $20-Paket.
Battle Kit Major Edition habe ich. Das ist irgendwie die $50-Paket und dann nochmal $10 Delivery hier nach Europa.
Was? Nach Europa? Moment mal, das ist ein deutsches Spielestudio.
Ja, dann ist es halt nicht nach Europa, sondern hier, dann war es $10 Delivery halt generell. Irgendwie sowas. Weil da physisches Zeug dabei ist. Ich habe nicht nur Digital-Kram.
Genau. Stimmt, hier, please add.
Da war es jetzt ausnahmsweise anders, um $10 in Europa und $15 für Rest of World. Und
nee, ich habe hier nur diese Digital Battle Kit Basic.
Ja.
Vollversion.
Ja.
Und Zugriff auf die Closed Beta.
Gut. Und
was für mich immer total nervig ist, sind diese Development Forums. Also, kann ich meistens drauf verzichten, muss ich echt zugeben.
Ja, ich mag es meistens, wenn ich irgendwie dieses physische Zeug bekomme. Wenn es so Special-Kram ist. Ich meine, ich kaufe mir ja jetzt Spiele, wenn möglich, nicht mehr irgendwie nur, weil sie, damit ich so ein DVD-Hülle im Laden stehen habe. Aber wie du jetzt in der Bioshock-Variante siehst, ich mag halt immer noch so Premium Editions oder so Special Editions mit irgendwelchen Geraffel dabei. Und bei sowas auch, wenn das Spiel schon generell nur Download ist, finde ich es irgendwie persönlich immer schön. Da bin ich ein bisschen Nostalgiker, wenn ich noch irgendwelche Sachen in der Hand habe dazu. Das mag ich einfach irgendwie. Stimmt. Ob die immer ganz sinnvoll sind, sei mal dahingestellt. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch ein Thema, diesmal im Games-Bereich, ein bisschen kürzer, weil wir nicht so super viel gespielt haben. Aber wir waren ja letztes Mal kurz wieder zurück von der GDC in San Francisco und hatten ein bisschen drüber geredet, dass das GDC Vault irgendwann öffnen wird mit den ganzen Talks. Und dem ist jetzt so, also seit knapp 2 Wochen oder sowas stehen einige Talks online. Mittlerweile sind, glaube ich, alle online von der GDC 2013 oder fast alle zumindest.
Also ich habe die E-Mail bekommen vor einer Woche. Und da stand da, dass irgendwie X%, also die meisten, aber eben noch nicht alle. Wahrscheinlich sind es jetzt mittlerweile alle. Aber
ja, also ich glaube, es sind mittlerweile alle. Oder fast alle zumindest. Und es ist seit 1-2 Tagen oder so, kam noch eine E-Mail, dass sie jetzt auch für Mobile optimiert sind. Beziehungsweise gestern habe ich eine Push-Nachricht auf meinem iPhone gekriegt, in der GDC-App, dass jetzt alle Sachen auch optimiert seien, um sie sich mobile zu betrachten. Ah, okay. Übers Vault. Habe ich noch nicht ausprobiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, es ist jetzt so, wir können jetzt nicht für unsere Hörer unseren GDC Vault Zugang hier teilen, aber wenn jemand Zugang hat zu dem Vault dann ja, kann man durchaus da mal reingucken. Unabhängig davon, was wir machen können, natürlich, sollte jetzt jemand irgendwie Interesse an einem ganz speziellen Talk von der GDC haben, dann kann man da schon mal gucken, dass wir da vielleicht irgendwie mal einen Auszug oder sowas daraus
ziehen. Aber guck mal hier, es gibt Free-Content. 446 Sessions sind free und 2327 sind members only.
Das ist im Vault natürlich generell so, dass es Free-Zeug gibt. Das sind aber sehr oft Sponsored Sessions, das sind sehr oft alte Sessions von der GDC 2013. Die wirklich großen sind alle nicht free.
Ja, okay, das stimmt.
Vielleicht mal einige irgendwie in der Auswahl oder so.
Ja, das sind aber ein paar interessant. So, warte mal, jetzt hier, subscribe, muss man, warte mal. Ich will bloß mal kurz ausprobieren, ob ich auf die Schnelle hinkriege, zu finden, was man zahlt. Es gibt nur ein 12-Monats-Membership und das kostet knapp $500.
Ah, da war es doch noch günstiger, als ich dachte, ich hätte irgendwie so um die
1000. Es gibt allerdings, es gibt Studio und es gibt Education-Membership-Page, da kriegt man Discounts. Keine Ahnung, was man da kriegt. Also wenn es Studenten unter uns gibt oder Leute, die erfolgreich so tun können, als wären sie Studenten, kriegen, ja, es steht nicht da, muss die Leute kontaktieren. Naja, schade. Auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit.
Also ich sag mal so viel, wenn jetzt jemand neu in der Spielebranche ist oder Interesse hat, da reinzukommen oder generell einfach mehr über Spiele wissen will, wie sie entstehen, dann ist mit Sicherheit das GDC Vault so die beste Knowledge Base, die du im Netz finden kannst, wo du eigentlich alle Experten zu allen möglichen Themen mal vertreten hast mit ihren Talks oder mit Slides oder ähnlichen Geschichten. Es ist wahrscheinlich ein besser investiertes Geld, bin ich ganz ehrlich, als einmal auf die GDC zu fahren oder auf die GDC Europe oder
sowas zu fahren. Ja, allemal, weil es tausendmal billiger ist.
Also wer da mit dem Gedanken spielt, das sich mal anzugucken, das ist nicht wenig Geld, aber man kann sich das, glaube ich, wenn man es wirklich ernsthaft sich für interessiert, durchaus mal leisten. Das ist eine sehr vernünftige Geschichte.
Ja.
Ja, das war's für den Games-Bereich, ne?
Ich glaube schon. Also es gab noch ein paar andere Apps, die können wir ja kurz zumindest erwähnen, dass wir davon wissen. Es gibt ein, zwei Firaxis-Spiele, die jetzt auf Mobile rausgekommen sind, die sind sehr, sehr interessant. Haben wir aber auch uns noch nicht angeguckt. Wahrscheinlich mal dann in der nächsten Folge.
Ja.
Aber die sehen qualitativ sehr, sehr, sehr gut aus und sollen auch gut sein, was man so liest. Ansonsten glaube ich, war es das tatsächlich.
Ja, ich habe mir noch aus dem amerikanischen Store, ist mir das aufgefallen, Rooftop Run. Das ist ein Teenage Mutant Ninja Turtles Running Game in 3D mal gezogen. Sehr schön gemacht, okay. Finde ich persönlich. Ist dort gerade irgendwie, geht es ziemlich ab. Habe ich aber nicht so viel gespielt, um da jetzt großartig was zu sagen zu können, aber das war auf jeden Fall ganz cool. Das wollte ich nochmal so erwähnt haben quasi. Und ein anderes, wo ich auch noch kurz was zu sagen kann, ist Bookworm Heroes von PopCap. Hm. Wer uns schon länger ein bisschen zuhört, hat mich wahrscheinlich irgendwann mal über Bookworm reden gehört. Mhm. Das ist ein Buchstaben Puzzle, nein, ja, nicht Puzzle,
finde,
so
ein Wort,
finde ein Wort auf einer durcheinander gemixten, so Boggle-mäßig.
Halt das ist eins der ersten eigentlich,
Spiel, ne? Genau, eins der ersten von PopCap. War ganz cool und das haben sie jetzt als, sagen wir mal, eine Art Draw Something mit Wörtern umgebaut, so dass du jetzt Spiele anlegen kannst und dich ja mit deinen Freunden duellieren kannst, wer das längste Wort jeweils findet, mit so Special Buchstaben zwischendrin, die dann nochmal speziell Punkte geben. Und je nachdem, wie viele Punkte du machst, ziehst du deinem Gegenüber Lebensenergie ab. Und wer halt die cooleren Wörter und die mehr größeren Specials macht in so einem rundenbasierten Spiel, der hat den anderen halt eher umgehauen. Darum geht's letztendlich. Habe ich eine Weile mehr angeguckt, war ein bisschen schwierig, Leute zu finden, weil sie irgendwie keinen Facebook Connect oder sowas drin haben, sondern irgendwie so ein, weiß nicht, das war so ein bisschen eigenartig, ich musste per E-Mail, glaube ich, einladen. Echt? Oder ich habe keine so richtig gefunden, jedenfalls, das fand ich alles ein bisschen doof. Und es hat mich dann jetzt hier nicht so lange gekickt, aber war ganz nett gemacht. Ich mag so Puzzle Games ganz gerne. Ja, du siehst richtig, unser Hase zerlegt gerade unsere Kehrbesen. Warum, ist eine ganz andere Frage.
Vielleicht schmeckt.
Ja, nee, eigentlich schmeckt das überhaupt nicht. Da ist eigentlich
lange Plastik Dreck einfach drin. Sehr gut.
Nee, ich glaube nicht. Naja, ich glaube, das Interesse ist schon wieder abgeklungen. Nun gut, so viel zum Games-Bereich, würde ich dann mal sagen. Hätten wir das ja mal wieder, ne, für dieses Mal.
Gott sei Dank.
Dann lass uns mal über Hardware reden vielleicht.
Ich wollte gerade sagen, es wird ja eigentlich mehr so zum Hardware und weniger zum Next-Teil, ne?
Ja, jetzt habe ich aber schon dem Ganzen vorgegriffen. Nee, es geht jetzt schon, doch, es geht, startet sogar mit Hardware, unser Teil, ja.
Naja, mit Mac-Hardware schon, aber man muss ja mal Leuten sagen, die immer unseren Mac-Teil skippen. Dass hier nicht nur um Macs geht.
Genau, also eigentlich müssten wir jetzt Games und Hardware und Apps und Nerdy Gadgets heißen.
Ja.
Wäre aber scheiße, deswegen heißen wir Games und Macs.
Das könnte man vielleicht abkürzen. Games and H, M,
nee.
G.
Nee, ist schon scheiße.
Ja.
Nee, das hat keine Zukunft. Jedenfalls sei mal darauf hingewiesen, dass unser Max-Teil nur ein Synonym ist für ein Kesselbuntes an Hardware, Software und ähnlichen Dingen. Allerdings seltenst bis niemals für Windows.
Stimmt. Ja. Games und ein Kesselbuntes.
Dann leg mal los. Name.
Ich habe ein neues Notebook. Neues MacBook Pro. Mit diese Dinger mit dem hochauflösenden Dings. Retina. Beschissen schnell, extrem dünn, leicht, und zwar so leicht, dass ich meinen Rucksack 2 oder 3 Mal frühmorgens überprüfe, weil ich es nicht glauben kann, dass ich das Notebook dabei habe. Also es ist wirklich so. Ich habe ja so einen Timbuktu-Rucksack mit so einer Seitenzipper-Dings, das ist dann so, nicht wahr? Und ich sitze öfter in der U-Bahn und denke mir so, dreh mich rum, Zipper auf, fühle rein. Ja, ja. Und der Rucksack ist auch für ein 17-Zoll-Notebook gemacht. Das heißt, das kleine neue 15-Zoll-Notebook da drinne geht komplett unter. Ich muss meinen ganzen Arm reinstecken, bis ich dieses fast blattdicke Notebook darin finde.
Ganz übertreiben wollen wir jetzt nicht
mehr. Aber, ja. Es ist wirklich unanständig dünn und leicht. Ist irgendwie, warte mal, ich weiß gar nicht, was das für eine Hardware ist.
Was ist für eine Ausstattung, ich wollte gerade fragen.
About this Mac. 2,4 GHz Intel Core i7. 16 GB RAM. Da haben wir noch Graphics. Nvidia GeForce GT650M. Seriennummer behalte ich mal für mich. Retina 15 Zoll.
Was für eine SSD hast du drin?
256 GB.
Ist aber nicht dieses Fusion Drive, sondern
brauchst SSD. Du brauchst ja wenigstens 2 Laufwerke, oder? Für Fusion?
Nee, Fusion Drive ist, habe ich so verstanden, dass es das ein Hardware-Ding ist.
Nee, Fusion Drive ist Software. Eine Software, die einfach nur das Hinpacken von Softwarestücken auf mehr als einer Festplatte managt.
Dann sei es drum. Gut.
256. Also ich habe nur eine Festplatte und das sind 256 GB. Das ist nicht sonderlich viel, aber im Moment reicht's, weil ich tatsächlich den Haupt Gigabyte verschwendenden Teil meines Besitzes an digitalem tatsächlich auf meinem iMac zu Hause habe.
Ja gut, ich habe in meinem Notebook jetzt hier auch, da sind 256 GB SSD drin. Ich habe halt noch, weil ich das DVD-Laufwerk rausgeschmissen hatte, ja, aus dem MacBook ist ja noch die 500 GB Platte drin. Aber ich käme, glaube ich, auch mit den 256 GB SSD klar, wenn ich halt meine Daten woanders, also das größere Teil so Musik und Kram woanders hinlegen würde.
Ja, das stimmt.
Also bist du zufrieden damit?
Absolut. Das Ding ist, also ich bin ja, was Notebooks anbelangt, ein bisschen stiefmütterlich damit umgegangen. Also ich habe Notebooks immer ausgemacht. Weil ich habe mehrfach in meinem Leben tatsächlich Festplatten vernichtet. Und deshalb bin ich immer den sicheren Weg gegangen und habe die Notebooks ausgemacht und so weiter. Und das macht natürlich keinen Spaß, weil dann ist es effektiv ein normaler Desktop, den du einfach nur tragen kannst. Aber jetzt das Notebook, ich klappe das Ding zu. Mir ist scheißegal, was da passiert. Ich weiß, ich kann das Ding irgendwie gerade schütteln. Das interessiert es gar nicht. Ich mache das Ding auf, es ist instant da, Photoshop bleibt offen. Ich habe heute ein Update installiert, irgendwie für Thunderbolt kam irgendwas raus. Ich musste zum ersten Mal neu booten und habe erstmal gesehen, was sich alles so in meine Autostartliste reingeschrieben hat, weil ich eigentlich das Ding nie ausmache. Batterie, boah, passt schon. Irgendwie so, ich schätze mal so 5-6 Stunden.
Das ist schon sehr gut.
Wollte ich gerade sagen, auf Power eben. Also ich meine, na wohl, auf Power kann ich jetzt vielleicht nicht sagen. Ich würde sagen, ich habe so 3-4 Stunden Civilization gezockt. Und da geht halt so ein Notebook schon, wird ein bisschen lauter durch die Lüftung, weil er ist halt echt, echt dünn. Da ist nicht viel Platz drin. Und da würde ich sagen, 3-4 Stunden hat er ausgehalten. Normal, glaube ich, komme ich auf 5 oder 6, wenn ich normal das Ding benutze. Display ein bisschen leiser mache. Und was machst du da eigentlich? Ich höre hier gerade irgendeinen Ton.
Ja, ich habe gerade eine Nachricht bekommen.
Ja. Und ganz, ganz tolles Notebook, muss ich wirklich sagen. Also es macht wirklich sehr viel Spaß. Du machst das Ding auf, machst es zu, steckst rein. Es ist immer sofort da. Ich habe mich sogar schon öfter dabei ertappt, wie ich statt mein iPhone irgendwie aus der Jackentasche zu holen, auf der Couch zu Hause tatsächlich eher mal schnell zum Notebook neben mir gegriffen habe. Ist toll.
Ja, das ist der Effekt, den ich halt mit dem iPad habe irgendwie. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Sobald was Instant On ist, ist es super. Wenn es ein größeres Display dann hat als ein iPhone, ist es superer.
Das stimmt.
Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Zudem hat natürlich das jetzt auch ein gewisses Sex-Appeal, natürlich das neue Notebook. Wenn es noch neu natürlich, ist, dann greift man da vielleicht eher mal dazu.
Aber es ist wirklich, also ganz ehrlich, ich kann nachvollziehen, wenn Leute sagen, was will ich mit einem iPad, wenn ich ein MacBook Air habe. Oder halt so ein neues MacBook Pro, was minimal größer und schwerer ist. Weil tatsächlich fühlt sich das fast an wie ein iPad mit physischer Tastatur und keinem Touchscreen. Das ist echt super. Selbst Photoshop startet, ich glaube, 2 Sekunden. Und das dauert gerne länger, normalerweise. Und gerade mein altes Notebook, das war ja von 2009, da rödelte die Festplatte und das war Mittelalter.
Ja, bei meinem nervt mich eigentlich nur eins, das meins ist von Mitte 2010 und das ist ja mit Mountain Lion gekommen, dass du AirPlay Mirroring machen kannst, also quasi deinen Screen über das Apple TV auf den Fernseher bringen kannst. Und das hätte ich jetzt durchaus das ein oder andere Mal gerne genutzt für Webstreams. Wir gucken relativ viel Sport und manche Sachen gibt's halt irgendwie nur auf Webstream und nicht irgendwie auf eine andere Möglichkeit. Aber das wird von meinem Notebook noch nicht unterstützt und das ärgert mich sehr.
Ich hab's hier oben tatsächlich drin, ja, aber ich hab's noch nicht ausprobiert, muss ich ehrlich zugeben.
Bei mir geht's halt nicht, weil es halt bei mir nicht geht. Ja. Nun ja, gut, so viel dazu. Kannst du mal sehen, was unsere Firma für dich tut.
Das stimmt, ich muss dazu sagen, ich habe es Gott sei Dank nicht leider zahlen müssen, selber zahlen müssen.
Ja, ja, sondern auf meiner Kostenstelle.
Das ist wiederum nicht mein Problem.
Ja, aber dummerweise mein geerbtes Problem. Egal. Anderes Thema, freut mich natürlich trotzdem, dass du ein schönes Notebook hast und ich dieses Drecksteil. Nein, mein Notebook ist völlig okay. Durch die SSD.
Komm, du hast eine SSD drin.
Ja, durch die SSD ist es in Ordnung. Davor war es nicht mehr zu benutzen aus meiner Sicht halt eben, weil diese Plattengeschichten da mit 5400 Umdrehungen oder was da, wenn das so große Platten sind, irgendwann, das wird einfach Katastrophe. Aber bei SSD ist es super und von daher bleibt das Ding auch weiter schnell. Und zum Datenablegen ist die andere Platte auch okay. Eine Auflösung im Display ist auch in Ordnung. Irgendwann, wenn meins mal nicht mehr ist, also sprich, wenn es sich wirklich nicht mehr so doll bedienen sollte oder zu viele Neuerungen kommen ist, dann macht es auch mal Sinn, ein neues zu holen.
Also tatsächlich, das Retina ist zwar krass, aber das wäre jetzt für mich jetzt kein Kaufgrund, muss ich echt zugeben. Also wenn man es einmal sieht, das ist ähnlich wie auf dem iPhone, möchte man natürlich nicht mehr zurück. Aber tatsächlich, was wirklich heftig ist, ist Gewicht und generelle Geschwindigkeit.
Ja. Da bin ich mit meinem jetzt aber aktuell echt immer noch ganz zufrieden. Gut, kommen wir zu deinem iMac, der etwas älter ist. Da hast du irgendwie eine Festplatte ausgetauscht.
Ja, und zwar hat Apple vor gefühlt einem halben, dreiviertel Jahr eine E-Mail an betroffene Kunden geschickt. Weiß nicht, wer von unseren Hörern da auch was bekommen hat. Die haben, jetzt müsste ich lügen oder die E-Mail nochmal raussuchen. Ich glaube, also mein iMac auch zu Hause ist ein 2009er und ich meine late 2009 und 2010 Modelle vom iMac waren betroffen mit einer potenziellen kaputten Festplatte ausgestattet worden zu sein. Und da haben sie, glaube ich, bis Ende April oder sowas oder Mitte April war die Deadline. Bis dahin konntest du deinen Rechner zu einem Apple Store oder einem autorisierten Händler schleppen und dort eine neue Festplatte kostenlos einbauen lassen. Das habe ich natürlich gemacht, weil tatsächlich meine Festplatte zwar nicht kaputt war, aber sie hörte sich, also wahrscheinlich war sie doch kaputt, aber also sie ging noch, aber sie hat echt gerödelt und sie war ein bisschen laut ab und zu. Und ich habe es natürlich am vorletzten Tag nach einem Dreivierteljahr Zeit haben geschafft, dann die Festplatte ausbauen zu lassen oder austauschen zu lassen. Habe mir gleich noch ein bisschen Arbeitsspeicher reinpacken lassen, von 4 auf 12 Gigabyte aufgebaut und muss sagen, das ist recht angenehm jetzt. Die Festplatte ist keine SSD, aber deutlich schneller als meine scheinbar doch irgendwie nicht mehr ganz so korrekt funktionierende Festplatte. Arbeitsspeicher macht die 2009er Bude auch ordentlich deutlich schneller. Und warum ich jetzt eigentlich sagen möchte ist, ich musste ja meine Festplatte, also ich habe sie einfach gelöscht vorher. Ich habe ein Time Machine Backup gehabt und habe die Festplatte gelöscht, auch so dreimal, glaube ich, mit 0 überschrieben, ne, diese Security Settings, weil meine Festplatte musste nicht nochmal irgendwer anders da in diesen Laden auslesen oder sonst wer. Und dann habe ich zum ersten Mal in meiner Mac-Karriere einen Rechner von einem Time Machine Backup zum Leben erweckt. Und das war durchweg positiv eigentlich. Es gibt eine negative Sache, fand ich. Und zwar hatte ich überlegt, ob ich den Rechner komplett neu aufsetze und wirklich nur Daten rüberziehe, also iTunes Library und iPhoto Library und sowas. Und den Rest wirklich tatsächlich nochmal von null an neu aufsetze. Oder eben, ob ich drauf scheiße und sage so, komm, der fragt dich am Anfang, hey, willst du ein Time Machine Backup? Ja, zieh einfach alles rüber und dann machst du den an. Und dann ist der tatsächlich wie vorher. Das habe ich mit dem Arbeitsnotebook gemacht, von meinem alten Notebook aufs neue. War mir eigentlich egal. Ich gesagt, komm, zieh das ganze Backup drauf. Und wirklich, ich glaube, Dropbox fragt nach dem Passwort. Und ich glaube, du musst dich einmalig mit deiner Apple-ID anmelden und ansonsten ist alles da. Wie du es verlassen hast, selbst Settings, alles da. Bookmarks, alles da. Super. Und zu Hause habe ich das nicht gemacht. Und was mich ein bisschen enttäuscht hat, du kannst auch sagen, ziehe bitte nur individuelle Dinge rüber aus dem Backup. Was du aber nicht machen kannst, sind, du kannst nicht sagen, nur diese App und diese App, sondern kannst sagen, Apps. Also kannst ein bisschen sagen, dies und das eben nicht. Aber ich hätte gern noch ein feineres Level dazwischen. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil es gab Dinge, die wollte ich definitiv nicht wiederziehen. Und zwar hundertprozentig nicht. Aber ich konnte andere Sachen, also ich konnte sie nicht ausschließen. Und damit habe ich gesagt, okay, scheiß drauf. Ich ziehe iPhoto und iTunes rüber, das war's. Noch nicht mal. Das habe ich manuell dann, glaube ich, aus der Time Machine dann geholt, nachdem ich dann meinen Rechner komplett neu aufgesetzt habe. Und dann habe ich wirklich manuell auf die Time Machine mit einem Finder drauf zugegriffen und manuell die Ordner kopiert von iTunes und iPhoto. Und wie gesagt, mit dem Notebook habe ich das tatsächlich über wie heißt das Ding? So ein Manager. Migrate?
Ja, irgendwie Assistant. Migration Assistant oder so. Ja. Genau.
Und das war ganz gut. Und warum ich es noch erwähne, ist Outbank. Das war irgendwie schmerzlich. Und, also mit Time Machine. Ich hatte vorher auf meinem alten iMac Outbank-Konten exportiert und die Umsätze exportiert und da machte er eine XML-Datei raus oder irgend sowas, wirft aber alle Konten in die XML-Datei, ja? Und beim Import würde er alle unterschiedlichen Konten, also die Umsätze aller verschiedenen Konten, als ein neues Konto importieren. Und da dachte ich mir, ey Leute, das kann nicht sein, hab wieder alles resettet. Und dachte ich mir, okay, wird wahrscheinlich alles kaputt gehen, aber probierst es mal aus der iCloud zu ziehen. Und siehe da. Obwohl man überall im Internet liest, wie scheiße die iCloud ist und Outbank überhaupt nicht funktioniert damit. Tatsächlich, da war alles drin. Alles. Und zwar auch die Settings der Konten. Nicht nur die Umsätze, so ich musste nichts machen.
Ja, solange es nicht Cross-Plattform machst, ist auch alles super. Ich benutze ja Outbank als kleinen Exkurs. Also ich benutze es ja über verschiedene Plattformen, also iPad, iPhone und auf dem Mac. Auf dem iPhone war es bis vor einer ganzen Weile völlig unbenutzbar, weil wenn irgendwas auf dem Mac geändert worden ist und die Cloud hochgeladen worden ist und das iPhone aber auch mit der Cloud gesynkt worden ist, dann hat er quasi das versucht, aus der Cloud zu laden, hat gleichzeitig im Hintergrund aber auf die echten Konten eine Abfrage gemacht und ist ständig hin und her gesprungen zwischen dem echten Kontostand und dem aus der Cloud. Hat also quasi immer wieder versucht, das hinzuschicken. Scheinbar hat es die Cloud abgelehnt, weil sie sagt, da ist was anderes. Dann hat er wieder, also das war einfach in einer Endlosschleife, irgendwann ist die App dann abgestürzt oder es waren einfach falsche Informationen. Das war also eine Katastrophe. Das haben sie irgendwann gefixt. Aber zuverlässig ist es jetzt nicht. Was jetzt zumindest klappt, ist, ja, du kannst einmal synken und siehst auch deinen Kontostand, aber es kann passieren, dass es irgendwie dann beim nächsten Mal wieder irgendwie von vor ein paar Tagen aus der Cloud irgendwie die Daten anzeigt. Also das ist nicht gerade gut, muss ich leider sagen.
Also wie gesagt, bei mir hat es tatsächlich, weil ich es hauptsächlich auf dem iMac da benutze, gerade beim Neuaufsetzen echt super funktioniert. Und das mit dem Exportieren von Outbank, boah, das war echt schmerzhaft. Ich habe zwei oder drei Konten drin und ich habe extra noch geguckt, ich habe ein Konto ausgewählt, auf Export geklickt, dann das zweite Konto auch exportiert und beim Vergleichen stellte ich fest, ja, die beiden XML-Dateien sind eigentlich gleich und dachte mir schon, naja, komisch, was er da jetzt dann wohl in Zukunft macht und tatsächlich hat er genau das gemacht, was ich erwartet habe, nämlich Unsinn. Er hat alles in eine XML-Datei exportiert und hätte sie auch als ein Konto wieder importiert und da hat mir die iCloud echt geholfen. Nur so als Use Case.
Gut, jetzt hast du das geschildert, jetzt darfst du gleich weitermachen. Oh. Ja, du hast das Thema eingebracht.
Kündigung
Kabel aus. Deutschland wegen Umzug. Du wolltest es
nicht. Wiederum für andere hilfreich vielleicht. Es gibt ich habe es, glaube ich, verlinkt, ne? Oder?
Du hast ein Telekommunikationsgesetz, Paragraph 46, seit Mai 2012 verlinkt.
Genau. Da gab es ja diese Änderungen eigentlich im Sinne des Verbrauchers Und zwar, dass man, wenn ein Kabelanbieter oder ein Internetanbieter einen Service nach einem Umzug an der neuen Adresse nicht anbieten kann, hast du ein Sonderkündigungsrecht.
Ja.
Das ist jetzt seit 2012 im Mai, ist das jetzt da in diesem Paragraph 46 in diesem Telekommunikationsgesetz verankert. Das ist neu. Und zwar hast du ein Sonderkündigungsrecht von 3 Monaten. Was durchaus sinnvoll ist, aber 3 Monate ab Umzug.
Habe ich nicht verstanden. Was heißt Sonderkündigungsrecht von 3 Monaten?
Genau. Ich dachte, oh ja, ich weiß, dass ich in 2 Monaten umziehe, also kündige ich jetzt und dann muss ich 1 Monat doppelt zahlen. Also ich brauche so.
Okay. So war das.
Ja, so ist es aber nicht angedacht laut diesem Gesetz, sondern 3 Monate Sonderkündigungsrecht ab dem Tag, an dem du umziehst oder an dem du in der neuen Wohnung wohnst. Also ich ziehe jetzt zum 1.7. in die neue Wohnung.
Ja, das heißt aber doch was ganz
anderes. Und werde dann noch bis Oktober den alten Vertrag zahlen, obwohl ich ihn nicht benutzen kann.
Wenn du sagst, also ich habe den Paragraph jetzt nicht gelesen, aber.
Ja, doch, ich, ja.
Das klingt jetzt so, wie du es beschreibst, klingt so, als hättest du nur die ersten 3 Monate die Möglichkeit der Sonderkündigung.
Nee. Du kannst,
ich werde mal in diesen Paragraph gerade jetzt so hier reingucken.
Da steht tatsächlich nichts dergleichen drin. Ich habe ein bisschen im Internet rumgeschaut und hier und da haben Leute eben auch das Problem und da waren Leute, die antworteten, nee, und eben auch meine Kündigungsbestätigung von Kabel Deutschland bestätigte das, dass das eben genauso ist, wie ich es erklärt habe. Wenn das nicht so ist, würde ich das gerne von irgendwem mal hören, dann würde ich mich aufregen, aber mir schien das so zu sein.
Ja, okay, nee, dann hast du
Punkt 8, glaube ich, ne, oder so?
Hier ist es so, genau, sein? Punkt 8, hier ist formuliert, wird die Leistung am neuen Wohnsitz nicht angeboten, ist der Verbraucher zur Kündigung des Vertrages unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zum Ende eines Kalendermonats berechtigt.
Mhm. Ja. Es steht nicht direkt da, wie diese 3 Monate jetzt gemeint sind, aber sie scheinen tatsächlich.
Ja, nee, das ist klar. Also du hättest im Prinzip also sogar 4 Monate, weil du ja wenn du umgezogen bist, würde ja ab dem Umzug erst derjenige, oder naja, wenn du Glück hast, kannst du es vorher schon prüfen, dann muss derjenige halt es zur Verfügung stellen.
Genau, also ich habe gekündigt, dort eine Kopie meines Mietvertrags oder zumindest der wichtigen Zettel davon eingereicht und es hieß ja, schade, dass sie gehen. Tschüss. Bis ich glaube 1.10. oder sowas.
Gut, aus meiner Sicht lässt das hier ein bisschen Lücke. Nämlich, man kann das auch so interpretieren,
ja,
dass ab dem Moment, wo derjenige dem mitteilt, dem Anbieter, dass er umzieht, dass er ab dem Moment Zeit hat, an dem neuen Wohnort es zur Verfügung zu stellen.
So habe ich es interpretiert.
Also ja, im Zweifelsfall liegst du, glaube ich, nicht ganz falsch. In der Praxis wirst du irgendwie halt 3 Monate Kündigungsfrist haben.
Und ich meine, es macht ja auch eigentlich Sinn, weil der Vertrag, auf den stütze ja nicht nur ich mich, sondern eben auch in dem Fall bei mir Kabel Deutschland. Und von daher ist es ja eigentlich schon in Ordnung. Also immerhin komme ich aus dem Vertrag raus, muss halt 3 Monate länger zahlen, okay, aber ich meine, Kabel Deutschland hat ja auch ein Interesse, da irgendwie Geld zu verdienen. Und ich kann nicht einfach sagen, ja, nur weil ich umziehe, fasst euch mal im Po, tschüss.
Ja.
Von daher passt das schon. Wollte ich nur mal erwähnen, falls andere Leute auch das Problem haben, man kann also kündigen. Ich glaube, gerade die Telekom hat sich da vor dieser Gesetzesänderung zumindest, weiß ich von anderen Leuten, gerne mal geweigert. Ich glaube, Arcor früher hat nicht mal, wenn du das Land verlassen hast, zugelassen, dass du kündigst.
Oder also ich bin Arcor mit der Telekom schon umgezogen und ich habe auch schon einen Telekom-Anschluss gekündigt, weil ich wohin bin, wo die mir das nicht schalten konnten. Wir hatten damals in Bischofsheim, als wir da wohnten, VDSL gehabt, als einen der ersten überhaupt in ganz Rhein-Main-Gebiet. Und wir sind weggezogen an einen neuen Wohnort, Villingen, von dahin. Und das gab es dort einfach nicht an der Stelle. Und da hat die Telekom gesagt, das ist kein Problem. Dann ist es direkt, ja.
Okay.
Gut.
Das ist ja auch eigentlich, wenn ich es gerade so sehe, eine super Überleitung zur Deutschen Telekom.
Ob wir das Thema wirklich anschneiden sollen?
Ja, auf jeden Fall sollten wir es kurz halten. Weil ich glaube, es wurde alles gesagt.
Ja, und ich möchte auch nicht dieses Wort erwähnen.
Was?
Diese Verunglimpfung des Namens Telekom. Nicht, dass ich ein sonderlich großer Telekom-Freund wäre, aber.
Nämlich?
Ja, ist einfach gut. Lass uns nicht erwähnen.
Okay. Gut, damit hätten wir das Thema eigentlich angerissen und auch schon beendet.
Naja, also jeder hat ja, glaube ich, mitbekommen mittlerweile, dass die Telekom ihre Regelungen ändert für Neuverträge ab dem 2. Mai dieses Jahr. Schon einmal, was die grundsätzlich kosten und zum anderen auch, was die Bandbreitenbeschränkungen angeht, nach einer gewissen Menge an übertragenen Daten pro Monat. Wir haben zwar schon angekündigt, dass sie vor 2016 dieses Volumenlimit nicht durchsetzen wollen, aber bis dahin es ist trotzdem schon vertraglich theoretisch ihr Recht, dass sie das tun können. Und sie werden jetzt nach ziemlichem Druck durch die Öffentlichkeit weiterhin echte Flatrates anbieten, auch danach, aber für ungefähr 10, 20 Euro Aufpreis. Sie haben noch nicht genau gesagt, wie viel, also irgendwie zwischen 10 und 20 Euro kam jetzt mal als Aussage, die es dann mehr kosten soll, damit es halt irgendwie der Preis, den Preisänderungen halt ja standhalten können, die so in der Industrie angeblich existieren, während gegen eigentlich viele andere sagen, das ist totaler Quatsch. Ich möchte da gar nicht wahnsinnig viel zu sagen. Ich finde es absolut nicht mehr zeitgemäß. Es ist für mich 90er, was da gerade passiert.
Ja,
das ist ein absoluter Witz, was Traffic angeht. Und de facto geht es mir gar nicht so sehr um dieses Thema Netzneutralität. Das ist natürlich das, wo sie sich angreifbar machen, schlichtweg, weil sie ihren eigenen Entertain-Service halt eben so lange durchlaufen lassen, bis da zig 100 Gigabyte drin sind.
Das ist halt auch ein berechtigter Punkt.
Das ist ein absolut berechtigter Punkt. Ich kann den auch absolut nachvollziehen. Mir geht es schlichtweg aber auch, und das, auch wenn es kein rechtlicher Punkt ist, aber so ganz persönlich geht mir es darum, dass es total oldschool ist. Ja. Also das ist einfach nicht mehr, wir haben einfach nicht verstanden, wie das heutzutage funktioniert. Und da kommt natürlich dazu, klar, wenn man einen anderen Streamingdienst nutzt, und da gibt es ja nur einige, gerade jetzt auch Watchever ist so ein Ding, YouTube ist ein Ding, mittlerweile alles in HD, mit denen sie angeblich gerade reden über, dass YouTube zahlt, dass es halt eben unbegrenzt genutzt werden kann und so, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das ist totaler Quatsch alles.
Ja,
ja, das ist eine gute Überleitung für mich, nämlich zu dem tatsächlich nächsten Thema Streamingdienste. Hulu Plus und Netflix kennen vielleicht einige Leute. Das war mein Großprojekt in den letzten Wochen. Und zwar habe ich schon ewig ein bisschen die Nase voll von dem Angebot, was es in Deutschland an Streaming gibt. Auch wenn jetzt Watchever gestartet ist vor einer Weile, wo wir mal kurz drüber geredet haben, glaube ich, in einer der letzten Folgen, ist es doch immer noch so, dass wenn man, gerade wenn man ein bisschen Serienfan ist oder einige neue Serien gucken will, dass man hier ein sehr, sehr begrenztes Angebot hat an Serien in Deutschland oder auch Filme. Oder auch generell einfach coole Technologie zum Streamen von irgendwelchen Medieninhalten. Mhm. Und jetzt ist es so, dass es in den USA halt auf dem Apple TV eine Hulu Plus und eine Netflix App gibt.
Ja, generell auch auf anderen
Devices. Generell auch auf anderen Devices, auf dem iPad, iPhone und so weiter. Hulu Plus und Netflix, wer es noch nicht gehört hat, Netflix kennen wahrscheinlich die meisten, Hulu Plus vielleicht ein bisschen weniger, sind so die größten Streamingdienste in den USA. Letztendlich landet da irgendwie alles, also von Fernsehshows à la America's Next Topmodel, The Voice und American Idol und so Sachen, hin zu TV-Serien wie Prison Break, Breaking Bad, Netflix eigene Serien wie House of Cards oder jetzt auch The Walking Dead und all diese ganzen Geschichten werden letztendlich darüber zur Verfügung gestellt und zwar in einem viel, 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 viel größeren Umfang, als es jedes Angebot hier in Deutschland könnte. Natürlich in Originalsprache, klar, weil ist halt nur Englisch der Dienst. Und es ist eigentlich so, dass man es in Deutschland nicht bekommen kann. Mhm. So, jetzt gibt's aber einen Weg und den bin ich gegangen und ich finde im Nachhinein sehr cool und gar nicht so kompliziert, wie er am Anfang scheint und habe jetzt dank meines Apple TVs auf meinem Fernseher in Deutschland Hulu Plus und Netflix am Laufen und wir nutzen das super intensiv und das ist der Hammer.
Hätte ich ja auch gerne, aber ich hätte gerne...
Scharf.
Ja, ne, du weißt, dass ich, wie ich das sehe. Das ist super und es ist, ja, du hast es mir erklärt, es ist auch nicht so super kompliziert und es ist eigentlich auch ganz toll, aber es ist für mich immer noch, das ist...
Also ich verlinke das hier.
Es ist wie so eine Daten, das ist wie so eine 75 Gigabyte Datenflatrate. Das ist...
Jetzt ist in dem Fall die Wahl zwischen, du kriegst es gar nicht und hast nur diese crappigen deutschen Dienste, die es irgendwie im Angebot gibt.
Vor allem Watchever auch wieder, guckst du dich durch.
Den Weg gehen wir gleich
noch. Coole Sache.
Da muss ich gleich noch was sagen. Ja. Aber ja, das ist die eine Variante. Die andere Variante ist, du hast einfach das, was cool ist. So, deswegen jetzt mal kurz dazu, wie funktioniert's? Ich werde es nicht in epischer Breite erklären, glaube ich, weil ich poste den Link, wo es beschrieben ist, wie es alles geht.
Ah, ist das wirklich ein Link, der alles
beschreibt? Das ist ein Link,
ah, ja, okay.
Der beschreibt das. Was braucht man dazu? Sind im Prinzip ein paar Dinge. Einmal einen
Zeit.
Ja, die sollte man haben, Zeit, aber es macht auch Spaß, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein mega kompliziertes Thema. Man braucht einen amerikanischen iTunes-Account. Diesen bekommt man in Deutschland ohne amerikanische Kreditkarte nur auf einem Weg. Das heißt, man kauft sich auf eBay oder lässt sich aus den Staaten amerikanische iTunes Giftcards mitbringen. Also die es hier in Deutschland gibt, die Gutscheinkarten, damit könnt ihr nicht viel anfangen. Es müssen halt welche für den amerikanischen Store sein. Und mit diesen kann man sich auch ohne Kreditkarte einen amerikanischen iTunes-Account anlegen. Geht dann einfach auf den amerikanischen Store, sagt Create Apple ID und alles Weitere ist dann selbst erklärt.
Für das Erstellen der Apple-ID braucht man dann diese Giftcards? Genau,
man kann die Apple-ID nur erstellen, wenn man Zahlungsdetails hinterlegt. Wenn man keine amerikanische Kreditkarte hat, braucht man irgendeine andere Zahlungsvariante und unter anderem gehen dort diese Giftcards. Mhm. Das ist der erste Nachteil bei dieser Geschichte. Man muss halt immer wieder gucken, dass man neue Giftcards kauft, damit halt auf dem Account irgendwas drauf ist. Also es ist aber wie beim Prepaid-Handy auch. Ich finde das jetzt nicht so super ungewöhnlich. Und diese Karten kriegt man recht leicht auf dem deutschen eBay. Da gibt's sie zuhauf, zu fairen Preisen. Ist nicht überteuert. Die kosten eigentlich das in Euro, was sie auch in Dollar wert sind. Mhm. Manchmal sogar ein Tick weniger gefühlt durch Wechselkursschwankungen und ähnliches. Die kann man da holen, kriegt dann den Code per Mail geschickt. Das geht normalerweise sogar innerhalb von ein paar Minuten oder einer Stunde, sondern kriegt man das normal schon. Mhm. So, damit kann man das anlegen. Man muss sich irgendeine Adresse in den USA ausdenken, an der man wohnt. Dann sucht man halt irgendwie nach einer gültigen Adresse. Wird eh von Apple nie überprüft. Ist also völlig wurscht. So, kann man eintragen. Dann hat man diesen amerikanischen iTunes-Account. Das ist das eine, was man braucht. Das zweite, was man braucht, man muss irgendwie diesen Streaming-Diensten vorgaukeln. Man befindet sich in den USA. Und das macht man, indem man seine seine IP-Adresse eben als eine amerikanische erscheinen lässt. Und dafür gibt's DNS-Proxys. Die kosten ungefähr $5 im Monat, also so grob 4 Euro kann man sagen. Also die sinnvollen. Die sinnvollen. Es gibt auch freie, Finger weg davon. Erstens sehr unsicher, zweitens sehr instabil. Würde ich auf keinen Fall nutzen, bringen euch nichts, machen keinen Spaß. Es gibt das, was ich nutze zum Beispiel, sind so die bekanntesten eigentlich, unblock-us.com oder auch overplay.net. Das sind zwei, die das anbieten, beide für $4.95 im Monat. Und bei Overplay sogar noch ein VPN-Zugang, auch in verschiedene Länder steht zur Verfügung, brauche ich aber nicht. Sondern halt diese DNS-Geschichte. Vorteil davon, jetzt wird's recht nerdig, bei DNS ist es so, dass er einfach nur für bestimmte Seiten, auf die man gehen will, unter anderem die Streaming-Server von Netflix und Hulu Plus und sowas, sagt, okay, hier tu so, als kämst du von der US-IP-Adresse, während alles andere an Traffic weiterhin über deutsche IP-Adressen läuft. Mhm. Letztendlich wird deren DNS-Server also genutzt als, hey, was ist die beste Route, und nur für diese speziellen Dienste, die auch eingerichtet haben, wirst du halt quasi dann anders geroutet, damit du das bekommen kannst. Ist der Riesenvorteil ist schneller als VPN, weil bei VPN geht ein kompletter Traffic über diesen Tunnel, der halt über in die Staaten beispielsweise aufgebaut wird, und das ist halt ziemlich blöd, wenn du nebenher surfen willst oder ähnliches machst. Hm. Ja. Das ist also das. Das heißt, du kannst per ganz einfacher Änderung auf dem Apple TV zum Beispiel in deine Wi-Fi-Einstellung gehen und da steht eine DNS-Server-Adresse drin und da schreibst du diese DNS-Server-Adresse rein, die du von denen da bekommst, und dann ist gut.
Und rechtlich ist das Brachland, oder?
Rechtlich ist es eine Grauzone. Es ist definitiv nicht illegal. Es ist aber auch nicht so, dass jeder jetzt einhellig sagen würde, ja, ist alles super legal. Es ist aber nicht so, dass wenn du das machen würdest, dir irgendwer was kann. Das ist auf dieser Seite übrigens auch beschrieben. Und zwar als allererstes, weil das die typische Frage ist, die von den Leuten immer kommt. Es ist rechtlich nicht anfechtbar.
Das Einzige, was passieren kann, ist halt, dass Apple deine ID sperrt oder sowas.
Das könnte passieren, na gut, legst du eine neue an. Also das ist jetzt.
Ja gut, hättest du halt dein Geld verloren. Aber das ist, meine ich, das Einzige, was passieren könnte.
Aber also habe ich noch nirgendwo erlebt, und findest du auch im Internet keine Berichte, dass jemand das Apple das gemacht hatte. Okay. Letztendlich machen sie Umsätze damit, das interessiert dir eigentlich relativ wenig. So, das brauchst du. Und dann brauchst du halt als drittes eine Netflix und oder Hulu Plus Subscription, je nachdem, welchen Dienst du nutzen willst. Die kannst du normalerweise nicht bekommen aus Deutschland ohne amerikanische Kreditkarte. Aber daher der amerikanische iTunes-Account, da die eine Kooperation mit Apple haben, ist es möglich, die Hulu Plus und Netflix-Subscription über deine Apple-ID zu bezahlen. Und damit, weil wir eine eingerichtet haben, die ohne Kreditkarte funktioniert, kannst du, sofern genug Guthaben drauf ist, problemlos deine Subscription über Apple laufen lassen. Und damit hast du quasi das. Und du kannst dann dir auf der Netflix und Hulu Plus Seite, du kannst dich einloggen und kannst sagen, hier, schickt mir doch bitte mal ein Username und Passwort für euren Dienst, wenn ich mich nicht über das Apple TV oder irgendwas anmelde. Und dann bekommst du halt auch Zugangsdaten und kannst dich ganz normal einloggen.
Naja. Genau. So, jetzt stell dir vor, das mit normalen Klick.
Ja, das klappt aber sogar bei den deutschen Diensten, und jetzt kann man ein bisschen über Watch Ever reden, klappt das halt auch nicht so richtig. Ich hatte nämlich das Ganze erst deswegen gestartet, weil ich bei Watch Ever gesehen habe, dass sie Californication anbieten. Zumindest die ersten zwei Seasons,
glaube ich. Ja, das ist mein Problem. Du klickst dich durch den Katalog durch, denkst so, oh cool, das will ich gucken, das will ich gucken, das will ich gucken, dann klickst drauf, eine Staffel.
Ja.
Und aber manchmal nicht mal die erste. Dann denkst du, was?
So, das ist halt bei Hulu Plus und Netflix größtenteils nicht, da hast du im Normalfall alle Staffeln und auch bis zur aktuellen Woche, was gerade da ausgestrahlt wird. So, und jetzt bei Watch Ever war es halt so, ich sitze da abends irgendwie so um 10 oder so, oder kurz vor 10, dachte mir so, hey, Californication, könnten wir eigentlich gucken. Ich dachte so, aktivierst mal den Trial dafür. Nee, den hatte ich schon aktiviert. Dachte ich sogar, okay, komm, zahlst jetzt für dieses Ding. Alles fertig eingerichtet. Klick auf Start bei Californication. Erste Episode. Dann sagt er mir, ja, nee, FSK 18.
Was?
Ja. Und dann sage ich, Alter, ich habe gerade vor 10 Sekunden meine Kreditkartendaten eingegeben.
Und jetzt kannst du auch von deinem Papa haben.
Und jetzt sagst du, ja, das ist offensichtlich die Logik von Whatever, weil jetzt sagst du mir, nee, kannst du nicht angucken, erst nach 23 Uhr, tagsüber, wenn du es freischalten willst, musst du per Postident dich verifizieren lassen und dann kannst du das von uns innerhalb von ein paar Tagen freigeschaltet bekommen. Und ich denke mir so,
cancel.
Wo ist der Button fürs Kündigen? Geh auf die Website von denen und klick Whatever Abonnement kündigen. Weil ganz ehrlich, ja, es entspricht der rechtlichen Anforderung in Deutschland, was auch immer. Aber wenn ich auf dem anderen Wege problemlos mir alle Serien angucken kann, dann mache ich das so. Und es klappt alles wunderbar.
Ja, zu Recht.
Jetzt muss ich nur fairerweise sagen, da dachte ich mir, hey komm, Whatever ist ja jetzt nicht, schmeiß ich raus, machst Hulu Plus und Netflix. Das hat dann auch erst ein Tag später geklappt, weil ich erst diese Giftcards brauchte da aus den Staaten und so. Aber ging alles. Guckst Californication. Ja, nur ist bei beiden nicht im Programm. Dafür 1000 andere Sachen. Wir haben mittlerweile zig Serien schon angefangen zu gucken. Alles cool. Aber naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Nee, das ist nicht Dreck. Hulu Plus und Netflix funktioniert wirklich hervorragend mit dem Apple TV zusammen auf dem iPad. Ist großartig. Ich nutze es momentan wie bekloppt. Ich gucke alle möglichen Kram. The Office gucke ich super gerne. Wir haben Walking Dead geguckt. House of Cards ist eine sehr geile Netflix-Serie mit Kevin Spacey. Großartig. Kann ich nur empfehlen.
Ja, das muss ich auch irgendwann machen.
Ja, und es kostet übrigens, weil ich das noch nicht erwähnt habe, also Hulu Plus und Netflix kosten beide $8 oder $9. Das eine kostet 8, das andere 9. Also wenn man es zusammennehmen würde, sind sie genau im Monat, sind $17 plus die $5 für den DNS-Server sind $22 ungefähr. Also für unter 20 Euro bekommt man ein sehr, sehr gutes Pay-TV, wenn man so will, aus meiner Sicht. Und kann man sich definitiv überlegen, für viele ist es die deutlich bessere Alternative zu sowas wie Sky oder ähnliches.
Kino.
Zu Kino sowieso. Also ich kann nur sagen, sollte man sich mal überlegen, wenn man irgendwie gerne Serien guckt und das nicht illegal machen möchte, weil das muss ich jetzt schon sagen, das ist die erste Möglichkeit, die bequemer ist, als das illegal runterzuladen.
Das allemal.
Weil bisher war es nämlich so, dass leider die illegale Variante die am bequemsten funktionierende Variante von allen war, weil du dir keinen Kopf um irgendwelchen DRM-Kram oder irgendwelchen anderen Mist machen musstest. Und die Qualität ist halt super.
Trotzdem, da muss ich was ändern.
Ja, das ist richtig. Ich weiß nur noch nicht, ob das in Deutschland so wahnsinnig schnell passieren würde. Ich
wollte gerade sagen, schnell, das ist das Problem. Wahrscheinlich so in, also nicht in den nächsten 99 Jahren.
Jo, dann hätte ich jetzt auch meinen Exkurs mal über Fernsehen. Da muss ich noch was ergänzen, bevor du gleich wieder dran bist. Und zwar habe ich mir dank dieser ganzen Fernsehguckerei und Bedienung meiner elektronischen Geräte noch endlich mal eine Universalfernbedienung etwas höhere Güte gekauft, als die, die wir die ganze Zeit besaßen. Ich hatte ja einen Feldversuch mit so einer Chibo-Fernbedienung für 10 Euro gestartet.
Pfui.
Und es war eigentlich alles, das war schon ganz okay. Hat soweit ganz gut funktioniert. Hat mal unseren Fernbedienungswust etwas ersetzt.
Ja, aber die wird von Kindern in Asien
geplättet. Ja, wie auch immer. Jedenfalls war das nicht so geil. Daher habe ich mir gedacht, ich gehe mal zu Amazon, guck mal, ob es mittlerweile irgendwie eine Logitech Harmony gibt. Und da habe ich mir die Logitech Harmony Touch gekauft.
Ob es eine Logitech Harmony gibt?
Ja.
Ist das so ein Begriff?
Harmony sind die Fernbedienungen von Logitech, die Universal.
Ach, die gibt's schon länger?
Ja, die gibt's schon ewig, schon einige Jahre. Okay. Waren halt bisher immer ohne Touch. Und jetzt gibt's halt seit einer Weile, weil Logitech ein bisschen umstellt, gibt's die Logitech Harmony Touch. Kostet eigentlich 180 Euro. Jetzt für 140 bei Amazon im Angebot gewesen. Nicht günstig. Aber das Ergebnis ist jetzt echt sehr gut. Also mir gefällt's wirklich. Ich habe jetzt ein bisschen rumprobiert. Die lässt sich über so eine Web-Applikation einrichten auf dem Mac. Unter Windows gibt's irgendwie einen Client. Auf dem Mac mal wieder nicht. Aber funktioniert trotzdem sehr gut. Man kann sogar Senderlogos und sowas da drauf schieben, damit man da halt irgendwie schnell zu den Sendern springen kann. Man legt so Aktivitäten fest, zum Beispiel Watch TV, und dann drückt man da einfach nur, tippt man nur drauf, dann schaltet das Fernsehen ein, in dem Fall unsere Entertainbox, schaltet auf den richtigen Kanal am Fernseher.
Ach so, der kann mit einem Touch mehrere Geräte an.
Genau, ja, das ist ja der Witz der ganzen Geschichte, mit diesen Aktivitäten.
Okay, das ist ganz cool.
Und dann hast du halt im unteren Teil der Fernbedienung hast du so Lautstärkeregelung und Menüsteuerung und so. Das nimmt er zum Beispiel dann für den Fernseher, weil er die Lautstärke über den Fernseher Fernseher regelt, kann man angeben, dass man das so machen möchte. Und wenn du so Play-Pause und sowas hast, dann kannst du das fürs Timeshifting auf der auf dem Entertain Receiver verwenden zum Beispiel. Und das alles erkennt die Fernbedienung automatisch. Und das heißt, man kann aber auch die Buttons, wenn man möchte, teilweise mit bestimmten Funktionen von bestimmten Geräten belegen. Und das ist schon extrem cool. Und dann kannst du halt, wenn du irgendwie mal Fernseh gemacht hast und sagst, ah, jetzt will ich was zocken, dann tippst du halt auf Play Xbox zum Beispiel oder so, habe ich so eine Aktivität. Und wenn er weiß, du hattest vorher schon Fernseher angemacht, das weiß er halt, wenn du vorher irgendwie Watch TV gemacht hast, dann schaltet er den Fernseher automatisch um auf den Kanal von der 360 und schaltet die 360 an. Und du kannst dann mit der Fernbedienung auch irgendwie, ja, halt, wenn du jetzt nur ein Menü rummachen willst oder Film gucken willst auf 360 irgendwie, kannst du das auch damit alles problemlos machen.
Das klingt eigentlich schon cool.
Wenn du auf Off drückst, schalte alle Geräte wieder aus. Zum ersten Mal muss ich wirklich sagen, dass ich mit dieser Fernbedienung keine weitere aktuell brauche. Ich kann das Apple TV bedienen, ich kann die 360 bedienen, ich kann die beiden Receiver bedienen, die wir haben, und Fernseher, und es klappt prima. Und wer jetzt richtig viel Geld ausgeben will, der kann sich die Logitech Harmony Ultimate holen. Die kostet irgendwie so 270 Euro oder so. Da ist ein Klo dabei. Nee, da ist kein Klo dabei. Die ist deswegen Ultimate, weil die irgendwie so einen großen Touchscreen hat. Die sieht fast so groß wie so ein iPad Mini oder so. Finde ich total übertrieben. Abgesehen vom Preis. Und, oder beziehungsweise, also ganz abgesehen davon, dass sie so teuer ist, meinte ich damit. Die hat aber einen Vorteil. Und zwar hat die noch so einen Funkempfänger. Das heißt, die Fernbedienung sendet, glaube ich, trotzdem per Infrarot. Aber die sendet den Befehl an so einen Funk, also einen Infrarotempfänger, der dann per Funk auch an Geräte, die nicht per Infrarot erreichbar sind, das weiterschickt. Also wer zum Beispiel, wie wir auch, so elektrische Steckdosen hat, die man per Funk bedienen kann, oder keine Ahnung, von Philips haben wir so eine Stimmungsleuchte, die halt eben per Funk Fernbedienung angesteuert werden kann. Die kann man dann darüber auch noch fernbedienen. Das geht mit meiner Variante jetzt nicht.
Aber eigentlich will man ja sowas fürs iPad haben, oder? Dass das iPad Infrarot oder eben auch Funk schicken könnte, vielleicht mit einem Extragerät oder sowas. Dann hast du alles
das auf dem iPhone auch, oder iPad oder was? Es gibt von Logitech die Harmony-Geschichten fürs iPad, fürs iPhone auch. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie es funktioniert. Ich glaube, bei einer Variante ist das, dass du halt eben dann die App fürs iPad dazu, fürs iPhone dazu bekommst, und dann kannst du das quasi verwenden. Ich muss sagen, ich habe das mal ausprobiert. Es gibt für unseren Philips-Fernseher gibt es auch, gibt es eine Remote fürs iPhone. Es gibt für den Entertain-Receiver eine Remote fürs iPhone, und Apple TV kannst du ja auch über das iPhone fernbedienen. Das ist nix. Ich muss leider sagen, es ist wirklich nix. Du brauchst, finde ich, wenn du blind bedienen willst, und das machst du abends, guckst du in den Film oder so, dann, das ist nicht schön. Du willst nicht eine App starten und dann irgendwie darauf gehen und dein Telefon vorher anlocken. Ja, ich möchte diese Fernbedienung in die Hand nehmen und Pause drücken oder Mute drücken oder
lauter leiser drücken. Das stimmt.
Und deswegen ist das die deutlich bessere Lösung, muss ich mal so sagen.
Na, das macht Sinn, das gebe ich
zu. Also das Gerät kann ich sehr empfehlen. Es gibt tausende von, nein, nicht tausende, aber es gibt zig nicht so gute Reviews auf Amazon. Fast alles von Leuten, die vorher mal eine Logitech Harmony One benutzt haben und da irgendwie einige Sachen komisch finden oder es merkwürdig finden, dass man das nicht umziehen kann, irgendwie von da nach da. Ich sag ganz ehrlich, wer jetzt nicht so ein Vollnerd ist und sich irgendwie 300 Aktivitäten angelegt hat und irgendwie bis ins letzte Quäntchen alles optimiert hat auf irgendeiner alten Logitech Harmony Fernbedienung, der ist mit der Logitech Harmony Touch, glaube ich, sehr gut bedient.
Ich kopiere mal den Link
zu Amazon. Das kannst du machen, ja.
Mal.
Damit wäre ich jetzt erstmal für mein Fernseh, mit meinem Fernsehthema durch. Du dürftest also was zu deinen Photoshop-Extensions erzählen.
Oh ja, stimmt. Wir reden jetzt erstmal über Photoshop-Extensions.
Und zwar, weiß ich natürlich, wo ich raus bin. Aber.
Und zwar habe ich zwei beziehungsweise drei gefunden. Die sind echt, echt witzig. Über eine Seite, die heißt UI Parade, glaube ich. Das trifft jetzt tatsächlich nur so UI-Leute. Und zwar gibt's eine, die heißt Pixel Dropper, und die andere heißt WebZap. WebZap habe ich leider noch nicht ausprobiert, weil mir die zwar ganz cool erscheint, aber ich dafür tatsächlich relativ wenig Gebrauch habe. Worüber ich aber ein bisschen was sagen kann, ist Pixel Dropper. Und zwar generell, glaube ich, ist es für mehr als nur UI-Designer oder UX-Designer, wie ich es bin, interessant, sobald man öfter auf immer die gleichen Elemente zurückgreifen möchte. Und zwar, was diese Extension macht, sie fügt ein kleines Fenster in Photoshop hinzu, mit einem kleinen Grid. Und auf das Grid kannst du Elemente aus PSDs oder also Photoshop-Dokumenten. Also ich benutze jetzt wirklich Fachsprech, ja? Sonst dauert das noch länger, als es eh schon dauert. Du ziehst halt einfach Elemente und das kann alles sein. Das kann eine Ebene sein, das können mehrere Ebenen sein aus einem Photoshop-Dokument, das kann ein Vector-Shape sein oder was auch immer. Ziehst du da drauf, kriegst ein kleines Preview auf dieser Kachel in dem Grid und du kannst das Photoshop-Dokument schließen und kannst ein neues öffnen und ziehst es dann wiederum aus dem Grid, aus der Zelle in das neue Dokument rein. Und es ist genau so wiederverwendbar. Wenn das 10 Ebenen waren, dann hast du da jetzt auch wieder 10 Ebenen drin. Und das ist super. Du kannst mehrere Grids anlegen, du kannst die Grids speichern, quasi als Backup oder wenn du mehrere hast, als du darstellen kannst, kannst du je nach Bedarf das eine oder das andere Preset laden. Ich glaube, Refill nennen die sich. Also die haben tatsächlich eine sehr komische Benamung dort. Es ist großartig. Also ich habe jetzt tatsächlich ein Set, da habe ich sehr viele UI-Icons, die ich regelmäßig mal wieder benutze, die zwar nicht sonderlich komplex sind, aber die kosten halt irgendwie 5 Minuten zu erstellen. Und so öffne ich das Refill und ziehe, weiß ich nicht, einen Pfeil nach rechts, einen Pfeil nach oben oder was auch immer. Du kannst auch ganze Bilder da reinmachen, je nachdem, was du brauchst. Ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwelche Texture Artists, also was ich auch früher gemacht habe, dass du dort irgendwelche Direct-Layer oder die man regelmäßig wieder verwendet, dort schnell reinwerfen kann oder also da kann, glaube ich, jeder, der Photoshop benutzt, hat definitiv, bin ich mir ziemlich sicher, weiß sofort, was er da reinwerfen kann, nämlich jeder wird Dinge haben, die er regelmäßig wiederverwendet. Und du brauchst halt keine alte PSD mehr öffnen, in der das drin ist, sondern du packst da einmal da rein. Wie gesagt, du kannst auch Photoshop schließen und es bleibt gespeichert da drin. Ganz, ganz großartig, finde ich super. Kostete irgendwie, ich muss die Website aufmachen, Pixel Dropper kostete, stimmt, Pixel Dropper gab es in drei Paketen. Ich habe das günstigste genommen, weil die anderen zwei tatsächlich nur ein paar Icon-Sets schon mitliefern. Die brauchte ich nicht. Kostet $19 und lohnt sich meiner Meinung nach wirklich absolut. Und das andere, was ich erwähnte, war WebZap. Das ist auch eine Extension, um schnell Mockups oder Layouts zu machen. Das sah ganz interessant und nett aus. Ich muss allerdings für mich persönlich sagen, warum ich es nicht gekauft oder ausprobiert habe, ist einfach, ich mache relativ wenig bis gar keine Webseiten. Und mir schien, dass das Tool eigentlich eher was für Webseiten und weniger war, ja, weniger für Spiele oder was wir so oder was ich so mache ist. Ich müsste es vielleicht mal ausprobieren. Kostet ja auch nur irgendwie, ich glaube, auch nur $20 oder so.
Von der gleichen Firma sehe ich gerade.
Ja, das geht alles über diese UI Parade. Ja. Die haben auch noch andere Dinge, also nicht nur Extensions. Ich glaube, du kannst da generell Icon-Sets kaufen. Es ist generell eine ganz witzige Webseite, selbst wenn man nichts kaufen möchte, sondern einfach nur ein bisschen Inspiration bezüglich UI braucht. Man weiß, man will jetzt irgendwie einen Button machen oder man will irgendwie so einen Drehknopf machen oder sonst was. Kann man sich da ganz, ganz gut Inspiration erholen. Und eben auch diese eine Handvoll Plugins oder sowas. Also ich finde gerade diesen Pixel-Dropper, muss ich sagen, finde ich großartig. Ich habe mir da schon mal aufgeschrieben, dass ich mich da mal ein Wochenende beschäftige und tatsächlich mal das ein oder andere Set mal zusammenstelle. Ansonsten während der Arbeitszeit oder so ist das immer ein bisschen blöd. Man hat mal hier und da was, das schiebt man rein, aber wirklich geordnet ist es nicht. Da werde ich mal eine Handvoll Dinge vorbereiten. Beziehungsweise es gibt, das ist vielleicht interessant, es gibt auch über die Extension kann man einen Refill, also wie gesagt, die nennen das Refill, ich weiß nicht warum, gibt es einen Refill-Shop und da kann man Inhalte kaufen. Und da, vielleicht müsste ich da oder vielleicht finde ich da auch schon etwas, was für mich praktisch ist. Sicherlich das ein oder andere ganz witzige Icon-Set kaufen. Wobei, ich habe dann so einen eigenen Style, von daher mache ich wahrscheinlich mein eigenes. Es wirklich, sollte man sich anschauen, wenn man weiß, was Photoshop ist, glaube ich, hat man schon das einzige Requirement für diese Extension inne. Ganz toll, kann ich empfehlen. Verlinken wir.
Sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun würde.
Ich kann es dir zeigen nachher, aber es sieht tatsächlich sehr, sehr witzig aus.
Mit Sicherheit irgendwie sinnvoll. Genauso wie das nächste, Instacast for Mac.
Ja, endlich, ne? Ach nee, du hast es gar nicht mitbekommen. Ich bin ja.
Ich habe das mitbekommen.
Wie ich ja schon mal erwähnt habe, ich bin ja Member.
Nein.
Für einen Centbetrag, glaube ich, im Monat, kannst du Instacast-Member werden und bekommst dann so einen geheimen Newsletter in unregelmäßigen Abständen. Und vor einiger Zeit hat der Herr, ist glaube ich irgendwo aus Ludwigsburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, bekannt gegeben, dass er Instacast vom Mac entwickelt. Und ich hatte mir gleich in der ersten Rundmail, die er geschickt hatte, die Alpha angeschaut und runtergeladen oder vielmehr umgedreht, runtergeladen, angeschaut, so rum. Und er hatte anfänglich nach Bugs und Ideen gefragt, was man besser machen könnte. Die Alpha hatte tatsächlich noch ein paar Dinge, die mir nicht so gefallen hatten. Gerade den Player, der war irgendwie noch als Fenster, das heißt, du hast einen Podcast abgespielt. Und es hat sich ein zweites Fenster geöffnet, das hat sich jetzt alles verbessert. Mittlerweile ist es in der Public Beta, kann sich also jeder runterladen. Ist, glaube ich, 08B oder sowas ist gerade die neueste Version. Für Leute wie mich, die extrem viel Podcasts hören und auch wieder wie ich auch noch auf iOS Instacast benutzen, kann ich, und natürlich ja, einen Mac besitzen, das war immer auch mal Voraussetzung, sollten sich das Ding auf jeden Fall anschauen. Da sie ihren eigenen Syncing-Service anbieten, den kann man jetzt auch in Instacast vom Mac benutzen, der soll wirklich tatsächlich alles synken. Ich habe den noch nicht ausprobiert, das habe ich tatsächlich erst vor, paranoid wie ich bin, wenn das Ding auf 1.0 steht, bevor ich mir meine Subscriptions auf dem iPhone zerschieße. Aber ansonsten macht das Ding einen total guten Eindruck und ich freue mich tatsächlich, wenn ich früh einfach meinen Rechner anmache, mein iPhone neben mich lege und endlich einfach nur einen Kopfhörer aufsetzen kann. Und dann einfach gesynkt meine Podcasts weiterhören kann mit großen Kopfhörern. Wird toll. Kann ich empfehlen.
Aber das könntest du doch über deinen.
Ja, dieses Ding, was ich da mal gekauft habe, ja, das ist schon ganz nett. Aber es ist ähnlich wie das Problem, was du mit der Tastatur jetzt gerade beschrieben hast. Ja, das ist schon ganz nett, aber jedes Mal, wenn mich jemand anspricht auf der Arbeit und das soll vorkommen, musst du doppelt auf den Home-Button klicken und dann oben so im Spiegeln liegend da auf irgendwo in der Ecke auf dem Schreibtisch dann den Pause-Button drücken, um nur nach 10 Sekunden schon ansprechbar zu sein. Und da ist es natürlich mit Maus und Keys direkt am Rechner ein bisschen schneller.
Mir erschließt sich generell Sinn von, muss ich mittlerweile so allgemein sogar sagen, der Sinn von Musikabspiel-Dingen am oder Podcast-Abspiel-Apps am Mac irgendwie nicht mehr.
Nö,
weil ich das grundsätzlich auf dem iPhone mache.
Auch nicht. Aber Podcasts finde ich von daher interessant, weil ich tatsächlich, also ich bin großer Shownotes-Fan. Also ich, wenn die über irgendwas reden, was mich sehr interessiert, hier und da, je nachdem, was das Thema ist, klicke ich gerne mal drauf und ab und zu ist halt so ein Link auf dem iPhone gerade nichts wert, weil, ja, keine Ahnung, je nach Thema ist es ganz sinnvoll, wenn man das am Rechner macht.
Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, wenn du das eine Weile lang genutzt hast.
Das werde ich tatsächlich auch
nicht kaufen, weil ich...
Ja, ich krieg's ja.
Ja, ich höre nicht so viele Podcasts wie du und zudem, wenn, dann höre ich die halt auf dem iPhone und ich brauche das nicht auf dem Mac.
Ja, ja. Nee, kann ich nachvollziehen.
Aber ist mit Sicherheit eine nette.
Aber ich freue mich tatsächlich sehr drauf. Zwei Dinge, die man vielleicht dazu noch sagen kann. Auf iOS geht ja nicht dieses Flattern. Das hat ja Apple rausgeworfen oder durch die Intervention von Apple wurde das entfernt aus der iOS-App. Diese Funktion gibt's in der Mac-Version, denn die Mac-Version wird nicht oder, er hat gesagt, wenn, dann nur in abgespeckter Form in den App Store kommen, also in den Mac App Store. Das heißt, das Feature wird kommen und zwar witzigerweise auch, ich meine mich zu erinnern, hat er irgendwie gesagt, wenn du auf der iOS-Version irgendwas vormerkst oder einen Stern auf irgendwas draufsetzt und dann die Mac-Version anmachst, dann würde er darüber dann auch, was auf iOS gehörte, etwas flattern. Also quasi indirektes, automatisches Flattern, was direkt auf der iOS-Version nicht möglich ist. Falls Leute das wollen, das
von
geht.
Von hinten durch die Brust ins Auge.
Naja, wenn es geht,
kann ich mich aufregen. Du beschwerst dich über, wie kompliziert Hulu Plus und Netflix ist. Ja,
ja, jeder hat so seine Sachen. Ja. Und was auch ganz witzig ist, das Instacast für Mac und iOS werden über das Syncing hinaus auch noch miteinander reden. Und zwar die Mac-Version, wenn die was downloadet, also was runterlädt und runtergeladen hat, pusht es die Daten auf das iPhone. Das heißt, das iPhone muss es nicht nochmal extra runterladen, was gerade, wenn man an das, an die DSL-Tarifstruktur der Telekom denkt, vielleicht sinnvoll sein kann in Zukunft.
Wenn sie im gleichen WLAN sind und miteinander synken.
Ja, wie viel WLANs hast du hier zu Hause so im Durchschnitt?
Nein, ich meine zwei sogar, aber ich nutze nur eins. Aber egal.
Siehst du.
Ich glaube, das macht's nicht einfacher, wenn jetzt der Mac das
rüber synken muss. Nee, glaube ich auch nicht. Aber also,
ich glaube, das wird eine Katastrophe. Aber
solange es synkt, ja. Und das kann ich leider noch nicht bestätigen. Ja,
das Synken ist tatsächlich das Einzige, was an dem ganzen Ding überhaupt interessant ist. Also wenn das
Ruhe, nächstes hat, Thema.
Rest brauchst du eigentlich gar nicht. Also wenn es nicht
ich synkt, dann kannst du es klicken. Ich finde es einfach toll, wenn da jemand sowas entwickelt. Finde ich schön.
Ja, ich finde es auch schön, wenn Leute Sachen entwickeln. Rachen, das ist halt schön, wenn Leute Sachen entwickeln, die auch Sinn machen. Aber
Instacast vom Mac macht absolut
Sinn. Gut. Parcel,
ja, ist ein wo Ding, wir gerade von Dingen
reden, was ich beisteuern möchte, zu Dingen, die semi-Sinn machen.
Ja, wenigstens gibt das zu.
Ne, ist wirklich so. Also ich meine, jeder von uns hat jetzt irgendwie super viele Pakete, die er tracken möchte, aber es gibt vielleicht mal so gerade zur Weihnachtszeit oder wenn man irgendwie ein bisschen mehr bestellt hat, mal den Bedarf, immer wieder mal bei nervösen Leuten, wie mir zum Beispiel auch, kommt es häufig vor, zu gucken, wann denn das Päckchen da ist, was man bestellt hat. Und dafür gibt es ja heutzutage Tracking-Nummern, dann geht man normal auf irgendeine Internetseite und trägt das da ein, naja, und dann kriegt man irgendwie mitgeteilt, hey, das ist gerade in Aschheim oder so. Ja. So, und damit das ein bisschen komfortabler und zentraler geht, gibt es diverse Apps und vor allem unter iOS.
Aschheim?
Aschheim heißt das, das ist das Verteilzentrum hier irgendwie vor München, von
echt?
Der DHL. Ja.
Aschheim.
Von mir aus nennen wir es Aschheim. Oder ist aber unser Podcast nicht mehr jugendvoll. Oder doch?
Das ist ja spätestens seit deiner abenteuerlichen Hulu Plus und Netflix Erzählung nicht mehr.
Papp, erlapp, ab. Jedenfalls, Parcel ist eine dieser Apps, die es für iOS und aber auch jetzt seit kurzem für den Mac gibt, die auch miteinander synken, in der man Shipments eintragen kann, also Lieferungen, die man bekommt, basierend auf ihrer Tracking-Nummer, basierend auf dem Transportunternehmen. Man trägt einfach normalerweise nur die Nummer ein, dann erkennt er schon, das könnte von dem und dem Unternehmen sein. Das muss man manchmal noch ein bisschen, kann man eine Liste auswählen, wer das ist, klickt auf Save und das war's. Wenn man will, kann man auch noch einen Link, zwar schon einen Titel dazu angeben, damit man irgendwie sagen kann, das ist, weiß ich nicht, Kaffee oder so. So, und dann kriegt man die gelistet und diese Parcel-App unterstützt halt auch Push-Notifications, sowohl auf iOS als auch auf Mac. Das heißt, immer wenn sich am Status dieses Shipments was ändert im System bei DHL oder UPS oder wo auch immer, bekommt man das halt gepusht. Demzufolge auch, wenn es geliefert wurde.
Ja, wie du feststellst, wer es braucht halt, ne? Wobei, was ich da interessanter fände, ist ein Tool, das nicht nur das Shipping trackt, ja, sondern aus allen Shops, die ich benutze, mir zusammenstellt, was ich wo bestellt habe.
Das ist ja das, was ich vorhin schon bevor unser Podcast losging, so ein bisschen angeteasert habe. Es gibt echt? Ein Tool.
Muss ich geschlafen haben.
Für Amazon war das halt zumindest. Es gibt ein Tool, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, ob es Deliveries war oder das andere. Es gab von einer Weile so zwei bisschen bekanntere Deliveries und noch irgendeins. Ich glaube, es war das andere. Das unterstützt die Amazon-Funktionalität. Also man kann sich mit seinem Amazon-Account dort einloggen in diesem Tool. Und dann greift er die offenen Bestellungen aus Amazon ab und zieht sich daraus die Tracking-Nummern und dann sieht man quasi im Prinzip, wie die Shipments von Amazon gerade vom Status her sind.
Ja, ja, so, aber eben das auch noch erst mit mehreren dann, Tools, wenn es losgeschickt wurde. Was ich meine ist, weil dir passiert es ja witzigerweise häufiger als mir, dass du ein Spiel doppelt bestellst, nur weil es vor 2 Jahren vorbestellt wurde.
Ja, das ist aber tatsächlich so eine Sache, die ist ein bisschen schwer zu handeln, weil dazu müsste, klar, du bräuchtest so die größten Online-Stores, die du irgendwie zusammenziehst und so. Ehrlich gesagt, das ist einfach nur meine eigene Blödheit, da brauche ich keine App für. Jedenfalls.
Aber für Parcel.
Ich sage ja nicht, dass es das großartig ist, was jemals gemacht worden ist, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn jetzt Leute eher mal ein bisschen mehr bestellen oder zum Beispiel für Selbstständige sollten wir Hörer haben, die immer wieder mal Lieferungen bekommen von verschiedenen Versandhändlern, da Tracking-Nummern kriegen und das teilweise auch mal aus dem Ausland kommt, sodass es ein bisschen dauert, ist es extrem nützlich zu sehen, wann kommt das alles. Und da will man jetzt nicht unbedingt hingehen auf die Webseite und jedes Mal diesen Tracking-Code eintragen, sondern da wäre es halt schön, wenn man das in der Liste hat und ungefähr sieht, wann das ganze Zeug kommt. Also ich kann mir sehr viele Use-Cases vorstellen, wo das Sinn macht. Für meine zwei Päckchen, die ich vielleicht jetzt kriege, nicht unbedingt. Das aber das Schöne an der App ist, sie unterstützt viele Lieferanten in verschiedenen Ländern, in vielen Ländern der Welt. Sie unterstützt Push-Notifications, die absolut Sinn machen, wenn du halt diesen Dienst nutzen willst. Kannst du auch sagen, du möchtest zum Beispiel einmal alle 24 Stunden so ein Summary geschickt bekommen per Push oder du möchtest nur bei der Lieferung benachrichtigt werden und nicht bei jedem Zwischenschritt. All das geht.
Und ich glaube, sie ist bis zu 3 Paketen kostenlos, richtig?
Die ist bis zu 3 Paketen kostenlos, genau. Ansonsten kostet irgendwie 1,79 oder sowas einmal. Ich glaube, ich irgendwie sowas in dem Dreh.
Okay.
Ich habe mal diesen Premium-Account mir geholt. Ich wollte die einfach unterstützen, weil ich die App ganz cool gemacht finde. Es gibt diese andere, die Amazon unterstützt, die ich vorhin da erzählt hatte. Ich glaube auch noch sogar den Apple-Shop und noch irgendwas. So ein paar Shops haben sie integriert. Dummerweise unterstützt die aber nicht ein Push. Und damit finde ich das Ganze irgendwie für die Füße, weil wenn ich dann doch irgendwie reingehen muss und muss gucken, oh ja, scheiße, jetzt wurde da was verschickt oder nicht, das ist irgendwie doof.
Ja, das stimmt.
So oder so kann man sich mal angucken. Ganz nettes Ding. Das war's auch schon von meiner Seite, jetzt wärst du wieder dran.
Da gab's noch, diesbezüglich gab's noch was von Badesalz.
Ach ja.
Nee. Normales Fernsehen braucht kein, wie was? Normales Fernsehen braucht kein Mensch? Nee, kein Sau. Mehr habe Aso TV. Gut, nächstes Thema. Nee, ich weiß nicht, hier mit keine Sau und mir habe, ist egal. Nächstes Thema. Also, nächstes Thema, ich sehe es hier. Feedbin und Reader, das habe ich aufgeschrieben.
Ja, das ist klar, weil RSS interessiert nämlich einfach keine Sau mehr. Und dass du das halt aufgeschrieben hast, das
sagt wieder viel. Übergang, Überleitung, Überdings. Und zwar, jeder Mensch, der sich, also ich und ich glaube Gott noch, glaub, mehr sind es glaube ich nicht. Also wir beide wissen ja, dass RSS, dieser RSS-Feed-Reader, den es mal gab.
Google Reader,
dass der demnächst abgeschalten wird. Ich glaube zum 1.7. oder sowas oder 1.6.
Ja, glaube.
Weiß nicht mehr so genau. Und ich der dachte, Herr, du, Gott, wissen das. Weiß nicht, wie der hieß, der Reader, der Herr Schweizer, also der ist ein Schweizer, glaube ich.
Der Herr Reader ist ein Schweizer.
Ja, genau. Der die super Mac und iOS RSS Reader App namens Reader.
Ach, du meinst diesen Silvio, was weiß ich, wie der
Silvio
heißt.
Silvio Rizzio, also, glaube ich, oder sowas.
Nicht Berlusconi, sondern der andere.
Richtig. Macht, der hatte ja, ich glaube auch, wie letzte Folge erwähnt, den Feedbin RSS Catcher, wie heißt so ein Ding? Empfohlen und mittlerweile ist für die iOS-Version vom Reader das Update, das die Unterstützung für Feedbin implementiert, rausgekommen. Also, was macht der normale Mensch? Probiert es also aus. Also, Verzeihung. Also habe ich mir so einen Feedbin-Account geshoppt, der kostet nämlich, was kostet er? Ich glaube 2 € im Monat oder 20 im Jahr.
Feedbin ist allein schon so ein großartiger Name. Die sagen in ihrem Namen schon, dass RSS-Feeds eigentlich total oldschool sind und direkt in die Bin gehören.
Also, nee. Das ist jetzt Interpretation.
Nee, das ist einfach Fakt.
Auf jeden Fall habe ich mir das hier für ein Jahr geshoppt mal für $20. Ist ja jetzt nicht viel. Außerdem finde ich es immer toll, wenn man so Leute unterstützen kann. Ich glaube, das haben wir jetzt bei jedem Thema.
Arbeiten, die keiner mehr braucht.
Ach, Unsinn hier. Übrigens möchte ich nur kurz erwähnen, wie vertreiben wir diesen Podcast? Via?
Nicht in diesem Sinne, das war mir die ganze Zeit schon bewusst, aber nicht in diesem Sinne, wie du das jetzt denken tätest. Hm. Ja, wir verwenden RSS-Feeds.
Ja, also. So. Also ich mir das mal zusammengeschoppt, habe meine.
Abonnierst du Podcasts im Reader?
Nee.
Siehst du?
Könnte ich aber. Aber ich habe ja Instacast. Siehst du? Grundlage RSS-Feeds. Also, ich habe alle das ist übrigens über feedbin.me. Habe ich mir alle meine RSS-Feeds importiert, nachdem ich sie mir umständlicherweise aus dem Google Reader exportiere. Das geht natürlich. Naja, man könnte sagen, eigentlich ist es doch ganz cool, weil du kannst alle Daten deines Google-Accounts kannst du exportieren. Und wenn du nur von einem speziellen Service das möchtest, kannst du das auch tun. Kriegst dann irgendwie so eine ZIP-Datei mit so einer XML-Datei drin und noch 1000 anderen Dingen, die kein Mensch braucht. Und hab das importiert. Das Witzige ist, und ich sehe jetzt schon dein Gesicht vor mir, ich habe jetzt nur noch ein Problem. Es synkt nicht. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich ein App-Problem. Irgendwie habe ich großartig. Das jetzt, weil die Mac-App vom Reader kann das noch nicht, deshalb ist die zurzeit auch noch kostenlos. Ich glaube, die iPad-Version ist auch noch kostenlos im Moment. Die wird erst wieder was kosten, wenn die diese Feedbin-Implementation hat. Und die iPhone-Version, da habe ich irgendwie, also er synkt, aber es steht immer da, not synced yet, wenn er fertig ist mit synken. Er findet meine Tags, weil im Google Reader gibt's Ordner. Und das hat der Feedbin nicht, der hat Tags. Er findet die, aber ich sehe keine News. Von daher, das kann ich gerade nicht berichten, wie das funktioniert. Ich kann aber auch noch nicht sagen, woran das liegt. Das muss ich mal irgendwie rausfinden via Interwebs. Was ich aber sagen kann, ist, dass es ansonsten ein total super Service ist. Also das sieht aus wie Google Reader, ein bisschen aufgeräumter natürlich, sehr, sehr sauber, also jetzt im Web. Und kann ich jedem nur empfehlen, der sich Gedanken macht über eine fast 1:1 Alternative des Google Readers. Muss ich sagen, finde ich sehr, sehr gut. Ich zahle gerne $20 im Jahr für so ein Ding. Ich weiß, dass der Entwickler davon was sieht. Ich glaube, es ist ein Typ. Und ja, kann ich empfehlen. Macht Spaß. Hat auch die ganzen Keys, also JKM sind so die typischen Keys, die ich immer brauche.
Die nütze ich den ganzen Tag.
Ruhe.
Wenn ich Jürgen schreiben will oder Falk, dann brauche ich das K am Ende.
Ja. Hier oder M für Mutter.
Aha. Und D für deine, ne?
Ja.
Ja.
Also
die wichtigste Frage bei diesem Ganzen ist, wieso hat Feedbin einen Burger als Logo?
Ja, das freut mich auch. Wegen Fressen? Feed? Verstehst du? Ich habe keine Ahnung.
Was ich an der Stelle mal an tatsächlich wirklich interessanten News einschieben will, was nämlich diesen ganzen Quatsch ablösen wird, früher oder später.
Jetzt kommt's.
Google hat vor 2 Wochen rund...
Ach, dieses Google Now braucht kein Mensch.
Nein.
Nee, was?
Google hat vor 2 Wochen ungefähr Wavy gekauft, nämlich dieses Natural Language Processing Unternehmen. Wavy haben wir uns vor einer Weile mal drüber unterhalten, ist ein Dienst, der verschiedenen Newsquellen raus erkennen kann per semantischer Suche, dass das eigentlich über den gleichen Scheiß berichtet und man nicht alles irgendwie 30 Mal liest. Ist für sich genommen nicht so richtig geil gewesen. Passt auch irgendwie gerade nicht so in das Bild, dass Google den Reader abschießt, aber irgendwie dann doch wieder, wenn man drüber nachdenkt, dass es nämlich vielleicht einfach jetzt richtig machen.
Also bis sie es dann auch einstellen.
Schauen wir mal. Ich glaube daran, dass da von irgendeinem was kommen wird, entweder Apple oder Google, was diesen ganzen Quatsch, der da momentan läuft, total obsolet macht. Weil RSS-Feeds technologisch sind schon okay für das ein oder andere an Content-Auslieferungen. Klar, ist ein Protokoll, was funktioniert, kein Ding. Aber News lesen auf diese Art und Weise ist kompletter Humbug. Das funktioniert nicht.
Das
funktioniert
für Nischen-News oder so. Man muss ja auch unterscheiden, für Nischen-News. Sonst wollte ich gerade sagen, also da habe ich Blogs drin, die ich nicht regelmäßig surfe.
Das funktioniert aus meiner Sicht aber wirklich nur für Nischen-News.
Also sei es drum, falls jemand unserer Zuhörer behauptet, RSS-Reader zu benutzen und eine Träne im Knopfloch hat, weil der gute alte Google Reader nicht mehr funktioniert oder zumindest demnächst nicht mehr funktionieren wird, sei ans Herz gelegt, ich kann Feedbin empfehlen.
Oder man geht einfach in den App Store.
Ständig weiterentwickelt.
Lädt sich Flipboard runter und ist glücklich.
Das ist Unsinn. Und wie benutzt du Flipboard auf dem Mac?
Gar nicht. Ich lese auf dem Mac keine News.
Eben.
Ich lese auf dem Mac nicht. Das ist total unangenehm.
Ja, aber es gibt Dinge, die will ich auf dem Mac lesen.
Nee, aber dann brauchst du, das ist Käse. Nee, es ist einfach.
Hier kommt
ein iPad.
Nächstes Thema.
Ja, nächstes Thema passt in dem Fall. Das Ding heißt nämlich Nexter. Ist auch wieder so ein, wir haben vorhin schon den Pixel Dropper gehabt, jetzt aber Nexter.
Können Sie auch demnächst mal aufhören mit diesen R hinten.
Motorola Razr, das ist eh weglassen, ist irgendwie, ich weiß nicht, ob das eh zu teuer war dann oder so. Aber jedenfalls.
Ich weiß, es ist immer so, warum heißt das Ding Nexter? Vom Deutschen Nächster vielleicht oder so? Ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist einfach nur irgendwie hip.
Wollen wir vielleicht erklären, was es ist?
Ja, das ist eine Navigations-App für iOS, iPhone, glaube ich nur. Bin ich ganz sicher, ob es Universal ist. Auf jeden Fall iPhone.
Also Navigations-App, also
ja.
Das ist Nahverkehr, oder?
Nicht nur Nahverkehr, das ist nämlich das Witzige dran. Also es ist eine öffentliche Verbindungs-Navigations-App für Deutschland, in der man eingeben kann, man möchte zum Beispiel von zu Hause nach Berlin in die, weiß ich nicht wie, Straße. Und dann gibt man das halt genau so ein und dann nimmt er hier dann in München beispielsweise deine Nahverkehrsverbindungen, kennt er, weil er halt eben die MVV-Seite abfragt oder die MVG-Seite. Er greift auf mobil.deutschebahn.de zu, irgendwie im Hintergrund. nutzt deren Service. Ich glaube, die nutzt er sogar insgesamt für alles. Und zeigt dir halt dann auch ICE-Verbindungen von München nach Berlin und ähnliches. Das ist im Prinzip eine Kombination aus dem DB-Navigator für Deutsche Bahn generell, plus halt den jeweiligen Verbänden in den Städten.
Hm. Und da, finde ich, ist schon der erste Nachteil. Also es sieht schick aus, die zugegebenermaßen, wenn man sich einmal dran gewöhnen hat, wo die Elemente sind, die man sucht, ist es auch schick zu benutzen. Ein großer Nachteil für mich ist, ich habe überlegt, ob ich es als Alternative für das U-Bahn-Suchen und Bus-Suchen hier in München benutzen möchte. Und das Problem ist, du gibst halt eine Haltestelle ein und die Straße gibt's halt auch in Offenbach.
Ja.
Und sorry, ich will nicht jedes Mal sagen, also die Apps könnte man ja super lösen, indem man einfach sagt, ey, vielleicht bin ich in München, das weißt du ja durch meine Position, vielleicht mir bitte die Münchner Ergebnisse zuerst anzeigen.
Ja.
Also ich stand am Bus und wollte wissen, ob ich in dem, der jetzt vor mir steht gerade und auf mich wartet, einsteigen soll oder auf den nächsten. Ja, der Bus ist weggefahren, weil ich habe die Straße nicht in München gefunden.
Ich finde sie auch vom UX-Konzept her ganz cool, aber das ist wirklich ein massives Problem,
ja,
was du dort beschreibst. Und es gibt ja Lösungen dafür, nämlich die ich als Ewigkeiten verwende, das ist Google Maps. Seitdem die App eingeführt worden ist, benutze ich MVG-App von München gar nicht mehr, sondern nur noch die Google Maps-App. Und die hat das Problem nämlich nicht, weil die genau das machen, was du eben gesagt hast. Die wissen, wo du gerade bist und checken logischerweise, wenn du halt jetzt eingibst Münchner Freiheit oder wenn du eingibst. Das
ist ein No-Brainer.
Ja, aber du stehst halt irgendwo und gibst einen Hohenzollernstraße zum Beispiel oder sowas. Dann tippst, bist du schon bei Hohen, dann zeigt er schon an Hohenzollernstraße in München, wenn du hier bist. Und das ist halt einfach das, wie es sein muss.
Ja.
Ist auch usability-technisch noch schöner, finde ich, als die Nexte gemacht. Also generell finde ich die Google Maps ja echt sehr, sehr geil gemacht insgesamt. Und funktioniert wunderbar.
Ja. Also, aber trotzdem, Nexte, es hat, glaube ich,
Müsste es kostenlos, also.
Nö.
Oder was? Was
hat es nicht irgendwie 80 Cent gekostet?
Ja, okay, stimmt. 89 Cent hat es gekostet, ja, genau.
Aber trotzdem ist recht hoch in Charts, glaube ich, mittlerweile.
Ja.
Zu Recht möchte ich sogar behaupten. Ich glaube, man kann so algorithmustechnisch noch einiges da an dem Ding optimieren.
Die Leute suchen halt, wenn sie das Ding haben, brauchen sie nicht mehr so nach irgendwelchen lokalen Apps oder sowas. Die kennt man manchmal jetzt vielleicht auch nicht, wenn man in die Stadt kommt oder so. Google
Maps jetzt auch nicht.
Müsste sie mit Google Maps auch nicht, das ist richtig. Deshalb sage ich ja, also Google Maps hat aber irgendwie fast jeder drauf. Viele wissen aber, glaube ich, irgendwie noch gar nicht so richtig, wie gut der Dienst mittlerweile funktioniert bei Google Maps. Weil das war vor einiger Zeit nicht so.
Das stimmt. Vor allem, was ich cool finde, und da bin ich mir jetzt bei Nexte gerade nicht so hundertprozentig sicher, also Google Maps zeigt auch die Zwischenstation an.
Das macht Nexte auch.
Nexte, glaube ich, auch.
Ja, das macht Nexte auch. Deswegen fand ich es auf Anhieb schon mal besser als die anderen Apps, die es so gibt.
Mhm.
Weil das für mich ein ganz, ganz entscheidendes Ding ist. Ich will manchmal wissen, wenn ich jetzt den Bus nehme, der da in die Richtung, hält der auch da und da? Mhm,
ja.
Also ich stehe zum Beispiel in der Haltestelle und dann habe ich irgendwie keinen Busfahrplan da irgendwie in der Nähe. Und dann will ich ja gucken, oder die U-Bahn, hält die auch an der Station? Und dann gucke ich halt, wunderbar, hält auch da.
Ja.
Und das sehe ich halt in der MVG-App nicht gescheit. Und,
wobei die ist trotzdem gut. Also ich finde die sehr
gut. Die MVG-App ist gut. Sie ist wahrscheinlich von den offiziellen oder öffentlichen Apps, die es so gibt, die beste in Deutschland.
Hm.
Die andere ist ja die Berliner App. Die sind ja quasi identisch mittlerweile. Die Berliner
wurde ja gleich aktualisiert.
Ja, ja, genau. Aber ich finde mittlerweile Google Maps hat es für mich ersetzt. Also mir gefällt mir besser. Gut. Dann habe ich eine App-Perle sozusagen.
Klingt schon mal per se interessant.
Ja, und zwar ist das Beer Buddy. BeerBuddy ist die offizielle iOS-App von ratebeer.com.
Ich werde mal den Link.
Wer das nicht kennt, ratebeer.com ist so die bekannteste oder größte Bier-Guru-Bewertungs-Website, so könnte man es vielleicht bezeichnen, der Welt. Man kann sich dort anmelden, kann halt Reviews abgeben nach so einem bestimmten Schema zu Bieren, die man ausprobiert hat. Und zwar
BeerBuddy Pro.
Ja, das ist auch BeerBuddy Pro, was ich glaube ich habe.
Es gibt drei.
Naja, eins ist irgendwie nur so ein Bierspiel oder so. Du musst genau gucken, die von ratebeer.com irgendwie die Companion App ist.
Also das? Die mit so einem schwarz-gelben
Icon. Ich kann dir das Icon zeigen.
Mit so einem Bierglas.
Das sind zwei Biergläser.
Zwei?
Das sind zwei Biergläser, die sich hier, diese da links unten in der Ecke, das ist.
Ah, okay, die. Ja. Das ist der Beer Buddy Barcode Scanner.
Genau, dann heißt es irgendwie Barcode Scanner, aber der macht mehr als nur Barcode Scan.
3,60 €.
Die kostet 3,59 €. Wenn man irgendwo unterwegs ist und möchte irgendwie über ein Bier was wissen, also wenn man jetzt, das ist wirklich eine App für Nerds, so ein bisschen Leute, die besondere Biere mögen oder so und ein bisschen was darüber lesen wollen, oder die auch selber geneigt sind dazu, mal so Reviews abzugeben zu speziellen Bieren, Ich habe es in letzter Zeit so ein klein wenig für mich entdeckt, so diese Craft-Bier-Ecke, wo es ein bisschen um speziellere Hopfensorten und was weiß ich was geht. Und für den ist diese App super. Du kannst nämlich hingehen im Normalfall und kannst einfach mit einem integrierten Barcode-Scanner, kannst du eine Flasche Bier, die du irgendwo hast, kannst sie scannen.
Okay.
Dann ruft er quasi das Profil dieses Bieres auf der Seite auf und er kennt wirklich alle Biere.
Das finde ich cool, weil ich habe ab und zu das Problem, dass ich möchte, also hundertprozentig habe ich das nicht geschafft, aber ich glaube, ich fange nicht bei null an, von dieser Supermarkt-Bier-Scheiße weg.
Ja.
Und es hat anfangs immer ganz gut funktioniert, wenn das Logo scheiße aussah, dann war das meistens, oder wenn das so eine alte, ich glaube in Bayern werden die noch benutzt, diese komischen altertümlichen Flaschen,
ja,
also die nicht so einen langen, dünnen Hals haben.
Ja, so ein bisschen bauchiger.
Also ich glaube, die findest du nur noch irgendwie in Bayern, glaube ich. Aber mittlerweile ist es kein Garant mehr dafür, dass es ein gutes, lokales, ordentlich gebrautes Bier ist. Und tatsächlich habe ich dafür einen Nutzen, glaube ich, für so eine App.
Also ich kann auf jeden Fall mal die dahinterstehende Website ratebeer.com, kann ich eh mal empfehlen. Die ist echt super. Man findet da alle möglichen Biere und das ist deswegen ganz interessant. Wenn jemand gerne Bier mag oder bestimmte Sorten Bier mag, aber gar nicht so genau weiß, was es eigentlich ausmacht, dass er genau die Sorte gerne mag und dann ein bisschen wissen will darüber, was vergleichbare Sorten zum Beispiel sind, die ähnlich schmecken oder die vielleicht noch besser in diese Richtung gehen, dann findet er auf der Seite eigentlich alles, was er braucht. Und BeerBuddy mobil ist letztendlich nichts anderes als eine sehr gut gemachte iPhone 5 optimierte Umsetzung dieser Website mit noch ein bisschen netten Features, wie halt eben zum Beispiel dem Suchen nach einem Barcode oder man kann aber auch ein Bier ganz normal suchen. Man kann sich's in Favorites reinspeichern, man kann sagen, das ist gerade, man hat's schon mal probiert, man kann es auf so eine Trinksmal-Liste setzen und so, also alles Mögliche kann man letztendlich machen und er kriegt eine ganze Menge Infos über die Brauerei und ja, das ist eigentlich, wo es herkommt.
Man kann sich da einen Account erstellen auf der Seite.
Genau, du brauchst einen Account auf ratebeer.com, um Reviews schreiben zu können.
Ach so, zum Nutzen nicht.
Nee, zum Nutzen nicht, aber du brauchst für die Reviews.
Okay.
Also ich kann die App, auch wenn sie 3,59 kostet, kann ich sie wirklich empfehlen. Die Website ist zwar kostenlos, du kommst auch mobil auf die Website drauf, aber das ist mit der App wirklich ein bisschen netter gemacht und mir war es das wert, das auszuprobieren. Ja.
Okay, das klingt cool. Werde ich auf jeden Fall gleich mal ausprobieren.
Genau, also ich habe jetzt momentan für mich so ein bisschen diese India Pale Ales entdeckt, was hauptsächlich in ursprünglich mal aus England kam, aber dann jetzt in Nordamerika hauptsächlich gebraut wird, in Kanada und USA, in so kleinen Mikrobrauereien. Und die haben halt dann spezielle Hopfensorten immer angegeben, die dann eine gewisse Fruchtigkeit halt eben am Anfang bei dem Bier mitgeben und im Nachgang gewisse Bitterstoffe halt. Und das ist dann alles sehr genau beschrieben.
Man mag es eklig nennen.
Das ist jetzt
nein, Geschmack. Du weißt, es ist nicht mein
Geschmack. Nicht deins, aber ja, ich finde die halt großartig. Ich frage mich, ob ich jemals anderes Bier getrunken habe, weil die genau mein Bier sind. Und es gibt hier in München übrigens auch, ist völlig themenfremd jetzt gerade, aber es gibt hier in München eine Ale-Werkstatt, crewale.de. Das sind so zwei Jungs, die eine Weile durch Nordamerika gedüst sind, vorher irgendwie andere Jobs gemacht haben und sich gedacht haben, hey, was die da können, können wir auch. Und die haben hier in München so eine kleine Mikrobrauerei aufgemacht vor einer Weile und brauen halt eben mittlerweile hier ihr eigenes Pale Ale und ihr eigenes IPA, also India Pale Ale. Und da habe ich jetzt bestellt von den Jungs und das Bier finde ich großartig.
Okay.
Die machen auch immer bei so einem, es gibt in München so ein Festival Braukunst Live heißt das Ding. Da gibt es immer so Vorführungen von Bierbrauen und da sind die Jungs auch dabei. Also es ist echt großartig. Kann ich nur empfehlen.
Muss ich nachher auch mal testen.
Genau. Ansonsten habe ich von meiner Seite zum Abschluss ein Stück Hardware, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar ist es ein Lederlappen.
Ist eher so soft, oder?
Ja, es ist soft-hard-Dings. Und zwar habe ich vor einer Weile mal, glaube ich, erwähnt, dass ich auf Kickstarter Wally gebackt habe. Wally ist von einer kleinen Firma namens Distill Union. Das ist, glaube ich, nur ein Herr und seine Frau. Ausgedachtes Lederdingen, was man per Mikrosuktion hinten an sein iPhone dran pappt. Das ist im Prinzip so vakuummäßig funktioniert.
Ausgesprochen schick, muss ich sagen.
Und gibt's in Cowboy Brown oder in Ninja Black.
Heißt das so?
Ja, heißen so die Farben. Ich hab Cowboy Brown genommen. Aber das ist im Prinzip genau in der Größe des iPhones ein Stück Leder, was da so drauf gedingst wird. Natürlich oben mit einer kleinen Aussparung für die Kamera. Und was das Besondere ist, dieses Stück Leder ist halt zweischichtig. Und in der Mitte ist es so, dass man halt eben dort drei Karten reinstecken kann und noch einen Geldschein oder sowas. und dann an so einem roten Fläppchen rausziehen kann, was sehr elegant funktioniert. Die Karten halten da drin, wenn man jetzt nicht nur eine reintut, halten die super, da fällt nichts raus. Und es schmiegt sich gut ans Telefon an. Das Schöne ist vor allen Dingen, von vorne sieht das Telefon immer noch genauso aus, wie es aussehen soll. Das heißt, man hat nicht so ein hässliches Case irgendwie da drumherum. Und das für mich Allerwichtigste, was das Einzige ist, was ich zum Schutz vom Telefon eigentlich immer haben will, ist, dass hinten was drauf ist, weil ich es so ungern mag, wenn ich mein Telefon irgendwo, gerade im Sommer, irgendwo im Eiscafé auf so Steintischen oder so, legst es drauf und dann hast du Kratzer auf der Rückseite. Das ist halt hier nicht. Und dadurch, dass du halt da Geldscheine und Karten reintun kannst, brauchst du im Sommer aus meiner Sicht auch als Mann nicht unbedingt ein Portemonnaie dabei haben. Weil ich habe jetzt zum Beispiel da eine Kreditkarte drin, Ausweis und Krankenkassenkarte und ein bisschen Geld und noch einen Fahrschein und fertig. Dann habe ich das dabei und ist gut. Ja, ja. Und das finde ich super.
Nee, es sieht echt schick aus. Auch das dieses Cowboy Brown, wie es auch immer heißt, finde ich, ist eins meiner Lieblings Lederfarben.
Sieht nach einer Weile dann auch so ein bisschen abgegriffen aus, das finde ich gerade gut. Und jetzt muss man dazu sagen, ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat während der Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, ich habe $40 oder so bezahlt dafür. Plus
wahrscheinlich nochmal so viel Shipping.
Nee, 10. Also ich glaube, ich habe auch so $50 ungefähr bezahlt. Und wenn du es jetzt aber bei denen auf der Website kaufst, kostet es $50, was schon happig ist. Ich muss trotzdem sagen, es ist das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe für das iPhone. Um ein bisschen was mitzunehmen.
Kann man aber noch nicht in Deutschland so direkt bestellen,
oder? Man kann es auf der Website jetzt ganz normal bestellen. Die müssen es auch nach Deutschland liefern.
Ja, ja, nee, aber okay. Aber ich meine, es bietet jetzt noch niemand irgendwie Amazon an oder sowas.
Nee, das ist halt deren ganz eigene Website.
Welche wir verlinken werden.
Die werden wir verlinken. Also habe ich schon, glaube ich. Nee, habe ich noch nicht, aber ja. Ich kann es sehr empfehlen. Ich mochte auch einfach die zwei, die das gemacht haben. Nette Fotos während der Kickstarter-Kampagne gepostet, wo sie irgendwie mal, weiß ich nicht, ein paar tausend, die nebeneinander lagen, gepostet haben irgendwie. Ja, also ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen. Kam so völlig überraschend vor, 2 Wochen, glaube ich, oder so, kam so ein Umschlag und ich dachte, was ist das jetzt? Weiß gar nicht. Und dann kam halt das Teil.
Okay.
Also ich sind es auch, glaube ich, ein paar mehr Leute als nur am Anfang, aber
ja. Oh, das geht auch für mein iPhone 4S?
Genau, es gibt, also das habe ich noch vergessen zu erwähnen, es gibt eine iPhone 4S und eine iPhone 5 Variante und es gibt eine Klebefolie, die dabei ist noch, und zwar wem diese Mikrosuktion, dieses Vakuum-Dingen nicht stabil genug hält. Ich finde, sie hält stabil, aber oben und unten klappt es manchmal ein bisschen ab, so ein klein wenig. Der kann darunter eine Klebefolie packen. Die macht auch das Telefon nicht kaputt, aber die sorgt halt schon für eine stärkere Haftung zwischen dem Lederstück und dem Telefon, und dann hält es da deutlich sicherer noch dran. Ich habe die nicht drin.
Okay.
Nee, ich habe die noch nicht dran gemacht, weil ich zufrieden bin, so wie es jetzt hält. Aber ich drücke es schon oben und unten immer wieder mal so ein bisschen an. Wenn viele Karten drin sind, dann ist es etwas mehr Spannung darauf und dann löst sich es oben und unten eher mal ab. Aber es hängt auf jeden Fall in der Mitte, hängt super fest, und das ist okay.
Ich habe auch gute Neuigkeiten für Leute wie mich, die das Cowboy Brown schön finden und einen iPhone 4 oder 4S besitzen. Es ist das Einzige, was ausverkauft ist.
Ach so, okay.
Der Rest ist immer noch lieferbar.
Ja gut, das wusste ich natürlich jetzt nicht.
Muss ich leider mit leben.
Gut, das war's von meiner Seite. Du hast, glaube ich, noch eine letzte Nachricht an unsere Hörer.
Habe ich echt? Ach, der Tipp. Ja, genau. Nee, es ist mir letztens zweimal passiert. Und zwar über diesen anderen Podcast, den ich noch mache, habe ich eine neue E-Mail-Adresse auf meinem iPhone hinzugefügt. Und da ist mir das erste Mal passiert. Und jetzt, glaube ich, was habe ich jetzt gemacht? Ja, genau. Meine Arbeits-E-Mail-Adresse habe ich jetzt auch auf dem iPhone geaddet. Und da ist mir zweimal passiert, dass ich erst dachte, dass die E-Mail-Accounts nicht funktionieren oder irgendwas auf meinem iPhone kaputt ist, weil alle E-Mails, außer die zwei eben, nicht auf dem Homescreen waren. Mein Telefon hat gebimmelt irgendwie oder hat vibriert, dass eine neue E-Mail da ist, aber und ab und zu dauert es immer eine Mikrosekunde, bis sie dann auch dargestellt wird, aber sie kam nie. Und deshalb nur der Tipp, wenn das bei allen oder anderen, bei dem einen oder anderen auch so scheint, dann sollte man mal in die Settings gehen. Unter Notifications kann man auf Mail klicken und dort kann man auch, wenn man mehrere E-Mail-Accounts hat, nochmal dem speziellen E-Mail-Account sagen, ob er auf dem Homescreen sein soll oder nicht. Und warum auch immer hat er das bei den letzten zwei Accounts, die ich geaddet habe, standardmäßig auf Nein gemacht, also auf Aus. Das nur so als letzter kleiner Tipp. Ist mir zwischendurch zweimal passiert und jedes Mal dachte ich mir,
Ist aber nicht normal. Also das klingt irgendwie so, als wäre das irgendwie ein Bug oder so gewesen.
Entweder ist ein Bug oder
ist normal so festgelegt.
Also ist mir nur aufgefallen, und weil selbst ich, wenn ich das mal so sagen darf, da komisch dastand, dachte ich mir, erwähne ich das mal. Also wenn einzelne Mail-Accounts scheinbar keine Notification oder ja auf dem Homescreen, auf dem Lockscreen, ne?
Ja.
Bekommen, sollte man mal in die Notifications für den speziellen Account gucken. Für den speziellen Mail-Account gucken, ob da auch Lockscreen an ist.
So sieht's mal aus.
Ja, also ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich. Und ich finde es sehr, sehr nett von mir, das zu erwähnen.
Ich finde es auch sehr nett von mir, dir, meine ich natürlich. Dann sind wir durch.
Ich glaube schon.
Ja. Dann bleibt uns nur, uns von euch ganz in aller Form herzlich zu verabschieden.
Schön war's.
Euch schöne Zeit zu wünschen. Bis zur nächsten Folge.
Mhm.
Also, macht's mal gut.
Tschüss.
Tschüss.
Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much.